Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach
Om.
Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort. Aber deshalb stellen wir heute mal eine ganz kleine Frage. Nämlich?
Was haben wir dieses Jahr gelernt? Haben wir überhaupt was gelernt?
Weiß ich auch nicht, genau. Genau. Ja, bevor wir aber diese Frage beantworten, erstmal schöne Weihnachten gehabt zu haben, liebe Hörer.
Ja.
Und je nachdem, wenn ihr das hier hört, guten Rutsch ins neue Jahr oder frohes neues Jahr.
Ja, oder frohes neues Jahr, genau, je nachdem.
Genau, wir nehmen das nämlich jetzt auf, die erste Folge seit fast 2 Monaten. Müssen uns ein bisschen entschuldigen, aber wir hatten viel zu tun.
Ja,
ne, muss ja auch, ich doch 3-mal alleine Star Wars gucken. Das ist ja schon 2,5 Stunden, genau. Mal 3, da kannst du ja zusammenrechnen. Plus hin und zurückfahren und Trailer gucken und so weiter. Da bin
und dann
Tag
noch
mit beschäftigt.
Und dann noch arbeiten und das ist alles.
Ach so, ja,
das
stimmt.
Ist, ja,
genau. Genau, die eine genau, andere genau. Folge schreiben und so. Nein, also wir hatten ein bisschen was zu tun, aber wir freuen uns, dass wir jetzt zum Jahresende, zwischen den Jahren sozusagen,
zwischen den Jahren,
nochmal mit euch kommunizieren können.
Da kann man ja so ein bisschen durchatmen, sagt man.
Ja, das ist ja eine total interessante Zeit, finde ich, zwischen den Jahren. Ich finde die ja total super. Ich habe die schon immer ganz super gefunden und
echt? Ich nicht?
Nee, warum nicht?
Also soll ich sagen, warum nicht?
Nö.
Okay.
Ja, natürlich sollst du sagen.
Ja, okay. Nein, ich habe gedacht, du wolltest vielleicht was erzählen. Also ich fand das immer doof, weil da gab's ja dann auch nichts Neues in dieser einen Woche.
Oh Gott.
Ja, weißt du so. Ja, du. Ja, mein Tagesablauf damals so als Teenager war immer in die Bahnhofsbuchhandlung zu gehen, weil die hatten eine internationale Presse und so. Und da wusste ich immer ganz genau, ach, in der Woche kommt nichts Neues, kann mir nichts Neues
nicht
kaufen.
Konsumieren.
Eine Woche lang nicht konsumieren.
Ja, da weiß ich auch nichts.
Hat man ja. Hat man ja heute nicht mehr, weil im Internet gibt es ja immer irgendwas Neues.
Ja immer
also jedenfalls Beispiel. Im Moment noch.
Ja.
Aber
unter anderem eine neue Episode von Viele Wege führen nach Om.
Ganz genau.
Ja. Ja,
und weswegen mochtest du das denn immer?
Ja, ich finde gerade diese Phase eben so interessant. Also es ist ja so, dass das ist ja, glaube ich, wegen, weil es gibt ja den Mondkalender und den Sonnenkalender. Und der, wenn man diese beiden Kalender, wenn die so sich überlagern, dann hat man ja so diese 12 Tage, in denen die nicht so zum Kalender gehören. Ich glaube, das hat sich ja irgendwie ergeben, als man umgestellt ist auf den gregorianischen Kalender oder sowas. Ne, da deswegen
Na, okay.
ist es ja, weil der Mondkalender ist ja kürzer.
Hm.
Ich glaube, weiß nicht, 360, nee, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kürzer. Dann gab es immer diese Phase, da hat der dann aufgehört und aus irgendeinem Grund, weil der Sonnenkalender musste jetzt nachholen, da waren dann 12 Tage. Und dann ging das Jahr, glaube ich, am 6. Januar offiziell erst los. Das
war
mal so früher so. Ich glaube, am 24. Dezember war quasi eigentlich Jahresende.
Mhm.
Und am 6. Januar ging es weiter. Und diese 12 Days of Christmas oder 12 Tage Weihnachten oder so, die dazwischen sind, die gelten ja so ein bisschen so auch als, ich glaube, da gibt es auch die Rauhnächte zum Beispiel,
okay.
wird das so genannt. Also das sind so dann auch, das ist so eine Ruhephase, ich finde, weil eben nichts passiert, in dem Sinne jetzt.
Ja,
also,
ja.
Weil irgendwie viele Leute sind gar nicht in ihrem Job, machen Urlaub oder man ist auch, also ich merke
genau.
das, dass ich das auf der einen Seite total genieße und auf der anderen Seite aber auch, dass ich schon ziemlicher Workaholic bin, dass ich jetzt nach 2-3 Tagen, wo ich das total genossen habe, jetzt auch total unruhig werde.
Ja.
Und eigentlich habe ich jetzt noch eine Woche lang frei, so ungefähr, aber eigentlich, ich muss doch wieder was tun, ich kann doch den ganzen Tag nur Bücher lesen oder so, das geht doch nicht.
Ja, das habe ich ja auch. Deswegen, ich tanze ja auf mehreren Hochzeiten. Ich habe ja für ja noch mit meiner Mutter und mit meiner Frau zusammen das Restaurant in Bochum und habe aber auch so ein bisschen momentan sehr, sehr angenehmes Aufgabe, also jetzt hier eine neue Folge von Cobra, eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr witziges, dankbares Thema. Da macht es dann auch Spaß, sich morgens aufzuraffen und sich hinzusetzen, weil man da schon ganz gespannt ist, was tun sich da für Welten wieder auf oder für Gags oder so. Und ich kenne das total. Ich werde dann auch immer nervös. Ich habe dann immer so ein latent schlechtes Gewissen,
ja, genau.
wenn ich mich dann mal so hinsetze und vor allen Dingen auch gegen meine Frau gegenüber, weißt du, weil die ist ja, wenn du in der Gastronomie arbeitest, dann hast du ja selten wirklich Freizeit.
Mhm.
Und wenn die dann um 22:30 unten ist im Laden und ich dann extra abwarte, bis sie weg ist und dann mal eine Runde Battlefield spiele, weißt du, weil wenn ich das machen würde, während sie noch da wäre, würde sie sagen, ja, das war ja klar, weißt du?
Ja, genau.
Das war ja klar.
Genau.
Weißt du, ich muss arbeiten und du machst hier den ruhigen hier.
Ja,
ja, aber nichtsdestotrotz genieße ich. Mittlerweile weiß ich, als Erwachsener weiß ich wirklich solche Feiertage und also diese Ruhetage weiß ich wirklich zu schätzen. Ich mag die mittlerweile sehr. Als Kind und als Jugendlicher mochte ich die nie, weil, wie gesagt, so gefühlt nie was los war
Ja.
dann. Aber mittlerweile so als Erwachsener und als arbeitender Mensch finde ich das total toll und ja, freue mich jetzt auch schon wieder auf die beiden Tage Silvester und Neujahr. Da ist ja
Ja,
auch
gut.
nichts
Ich meine,
los.
klar, ihr habt natürlich jetzt auch zu tun. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach wirklich frei und das, wie gesagt, ich glaube, man braucht das auch.
Man
Ich,
braucht das
ne? Und ich
total,
finde, gerade eben, wie du gerade beschrieben hast, heute gibt es ja immer was Neues und es
ja.
gibt immer was und es ist
Ja.
immer was los sozusagen. Und ich glaube, das stresst auch uns
Das
Menschen.
stresst total.
Ne? Und
Naja.
heute muss man sich fast noch ein bisschen bewusster den ruhigen Tag machen. Also ich
Ja.
meine, ich bin ja ganz froh, dass in Deutschland immer noch der Sonntag so ein verkaufsgeschlossener Tag
Ja, ja,
ist,
ja, ja. Fand ich auch als Kind total doof.
furchtbar, ich
Und
auch, ja.
heute denke ich aber
Ja.
auch, ne?
Nein, ich glaube,
Super,
es ist
also
echt
das
gut, dass
braucht
wir quasi auch gezwungen sind, ne,
man.
weil du halt gerade gesagt hast, hat nichts zu konsumieren, weil der Konsum ist ja quasi unsere Ersatzreligion
Ja, das ist ja
geworden, ne?
Blödsinn,
Und wenn man
ja.
jetzt, ja, ich meine, ich weiß, das war ja früher als Teenager, da war ich ja auch genauso. Und dass man jetzt heute fast schon so ein bisschen gezwungen wird, ja, es ist jetzt mal ein Tag nicht alle Läden auf, ne? Und da muss man sich auch mal mit was anderem beschäftigen, als was kann ich denn jetzt shoppen gehen?
Ja, genau. Also mittlerweile hat man ja auch super viele Alternativen, die man auch so machen kann. Und wenn man sich wirklich nur aufs Sofa setzt und ein Buch liest oder irgendwas
Ja, oder
macht,
mit
ne?
seiner
Also,
Familie was macht oder
ach
überhaupt
ja,
mit
stimmt, die sind ja
Freunden.
auch noch
Gibt's ja auch noch, ne?
da.
Ja, lästig manchmal,
Ne?
aber ist halt so. Nein. Und ich glaube eben, ja, wenn man das nicht, aber wie gesagt, man muss es nicht mehr machen. Du könntest theoretisch dich natürlich jetzt auch anderweitig so vollhauen an dem einen Sonntag, dann ist das Shoppen zwar nicht da, aber du kannst natürlich bei Amazon shoppen oder bei irgendeinem anderen
Ja, das ist
Online-Händler.
ja auch total
Ne?
weg.
Oder du kannst aber auch einfach konsumieren ohne
Dieser.
Ende mit allem, was es sonst so gibt. Und dass man wirklich aber mal sich ganz bewusst einen Tag nimmt, der ruhiger ist. Ich meine, ich finde das ja jetzt interessant, dass eben gerade in der christlichen Tradition selbst Gott eine Tagpause gemacht hat nach der Schöpfung. So nach dem Motto, oh, harte Arbeit. Ich meine, das ist ja symbolisch klar, aber ist schon nicht dumm, sich zu überlegen, dass es ja auch so zum Jahr, so zum Rhythmus des
Ja.
Lebens beiträgt. Ne?
Absolut.
Und wie gesagt, ich merke das gerade jetzt, wo ich bin ja immer am Machen irgendwie, dass ich das auch schwer finde, dieses Runterkommen, Abschalten. Und umso wichtiger ist es, das dann auch zu machen.
Ja,
Ne? Ja,
genau.
da haben wir schon was gelernt. Haben wir schon einen Teil unserer Frage, was haben wir dieses Jahr gelernt,
Genau.
beantwortet. Ja, nein, wir haben ja unheimlich viel auch gelernt über unseren Podcast, muss man sagen. Wir hatten ja unheimlich tolle Gäste. Also wir hatten ja viele Gäste dieses Jahr. Wir haben, ich glaube, das ist unser erster Podcast seit langem, wo wir mal wieder zu zweit nur Schwätzchen halten.
Ja.
Wir hatten Janis Jakaid zu Besuch, den Hennes Bender, Daniel Pinchbeck, Oliver Zöllner, Gertrud Niehaus, Helena Eicher, Friederike Meckel-Fischer und Pilz-Olli. Also wir hatten eine illustre Runde an Menschen, die, glaube ich, alle auch hoffentlich unseren Hörern ganz neue Ideen präsentiert haben, neue Perspektiven eröffnet haben. Und dann waren wir in London und in Berlin zu diversen Kongressen, Breaking Convention und Drug
In London,
Science. Ne, dann haben wir, ja, ich hatte meinen Sufi-Lehrer 3 Wochen hier, volles Haus, jeden Tag 30 bis 50 Leute. Und dann haben wir ganz viele Bücher gelesen, Filme geguckt. Also ich glaube, es gab viele Gelegenheiten, was zu lernen. Ja, deswegen, ja, was hast du gelernt, würdest du sagen? Hast du irgendwas gelernt
Dieses Jahr
2017? Ach so, ganz
oder
kurz, bevor wir es vergessen, wir werden auch gleich noch ausführlich über Star Wars The Last Jedi reden.
da müssen wir unbedingt einen
Da
Spoiler-Alert
machen wir
machen,
natürlich
weil
nochmal einen
das.
Spoiler-Alert, aber und zwar nicht nur, weil wir Filmnerds sind und ich persönlich kann ich schon mal jetzt sagen, diesen Film absolut genial fand, aber weil er auch, finde ich, für uns als Menschen und Hörer und Macher viel zu bieten hat. Und
Naja.
auch, aber da reden wir nachher drüber. Jetzt
Genau.
erstmal wollte ich
Genau.
nur
Also
ankündigen.
schon mal vorgewarnt, weil das ist wirklich, also Leute, die das dann noch nicht gesehen haben, die
Ja, aber
müssen dann
da
wirklich
sagen wir
aufpassen.
rechtzeitig noch Bescheid,
Da
wann ihr
sagen wir
abschalten
rechtzeitig nochmal
könnt. Also,
Bescheid, ganz
aber
genau.
ich denke, viele haben den auch bis inzwischen
Ganz
gesehen.
genau.
Aber das wird eine sehr spoiler-filled discussion.
Ja, muss
Genau,
es ja, muss
muss
es
es
ja.
ja.
Man muss ja ins Detail gehen.
Also, Gary, was hast du gelernt dieses Jahr?
Dieses
So,
Jahr,
ja.
also ja, erstens mal, also ich fand auch unsere Gästeliste fand ich auch total super und interessant. Da war Janis war wieder großartig. Hennes fand ich auch mal total gut, auch mal so zu hören. von jemandem, der wirklich sowas auch beruflich macht, jeden Tag auf der Bühne zu stehen, weil ich meine, ich kriege das ja immer mit. Ich bin ja ganz nah an denen dran, an Thorsten Sträter und Hannes Bender. Ich weiß, dass das viel Arbeit auch ist und dass sie auch viel aufgeben dafür, aber es macht ihnen trotzdem immer noch Spaß. Und naja, also unsere Gästeliste fand ich auch total toll. Was ich gelernt habe, ist, ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen über die Wintermonate so ein bisschen meinen spirituellen Pfad oder so meine Linie so ein bisschen verloren habe. Und das zeigt sich in erster Linie, dass ich halt dann doch lieber morgens liegen geblieben bin, statt aufzustehen und schon zu meditieren. Was ich eigentlich auch jetzt wieder seit ein paar Tagen mache, was mir auch gut tut. Also ich habe das an so klar, weil die Wintermonate sind stressig. Ich habe gerade erzählt, ich führe ja immer noch mit meiner Frau, mit meiner Mutter den Laden und so. Und da ist ja
Da ist am
ständig
meisten
Drama.
los,
Da ist
natürlich auch
ständig
um Weihnachten
Drama,
rum.
genau. Und dann kam auch noch die Aufzeichnung von den Sendungen hier von Sträters Männerhaushalt. Das kam dazu. Es kam alles wirklich so zusammen. Und ich habe halt, das spielt auch so ein bisschen da rein, was wir vorhin sagten. Ich habe halt ständig das Gefühl gehabt, ich darf nicht mal eine ruhige Minute haben, weil ich muss immer an irgendwas arbeiten und über irgendwas nachdenken und wenn es auch noch so trivial ist und so. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich es auch so im Umgang mit meinen Mitmenschen, dass ich ungeduldiger wurde, dass ich aggressiver wurde und ich hatte einfach eine kürzere Zündschnur. So, ne? Und ich eben, wie man so sagt, ich wirkte halt, ich war gestresst. Das ist jetzt auch noch nicht ganz weg, aber ich habe mich jetzt gerade so die letzten paar Tage, jetzt natürlich auch so diese Weihnachtsfeiertage mal so dazu benutzt, mal wieder so in mich zu gehen und einfach auch mal zu gucken, was mir wirklich wichtig ist. Und ja, vor allem, ich meine, das ist ja auch eine großartige Erkenntnis, dass ich selber reflektieren konnte und für mich selber gemerkt habe, ja, da fehlt mir was. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass halt diese spirituelle Praxis des Meditierens zum Beispiel für mich absolut essentiell ist, ne? Und dass ich das unbedingt beibehalten sollte. Und ja, dass ich das auch nur wärmstens jedem empfehlen kann. Und es kostet ja nichts. Und ja, also wie gesagt, das war ganz, ganz eine ganz, ganz wichtige Einsicht, die ich tatsächlich so gewonnen habe jetzt so noch.
Ist interessant, weil ich habe das auch gemerkt, dass du
Woran hast du
das,
das gemerkt?
ich habe das gemerkt daran, dass du an Präsenz teilweise verloren hast.
Ja.
Das ist wirklich interessant zu sehen. Ja, weil wenn man eben nicht täglich in irgendeiner Form eine meditative oder kontemplative Praxis
Ja.
praktiziert, dann passiert das eben, glaube ich, den meisten Leuten. Es
Absolut.
mag den einen oder anderen geben, der da Naturtalent ist oder
Absolut.
nach einer großen Erfahrung vielleicht da irgendwie eine andere Ebene erreicht hat, aber ich glaube, die meisten von uns, die brauchen eben wirklich diese tägliche Wiederholung oder Erinnerung,
Absolut.
beziehungsweise, ne,
Dafür ist
an
es
diese
ja.
Sachen.
Ja,
Ne?
genau,
Und
das ist das.
ich glaube eben, was wirklich als erstes leidet, ist die Präsenz. Und ich glaube, das hast du ja gerade auch beschrieben, weil was bedeutet, wenn man die Präsenz verliert? Man ist gereizter, man wird
Man ist
aggressiver,
gereizter,
man ist
ja.
gestresster, weil man eben nicht mehr im Jetzt ist, sondern in irgendwelchen.
Nee, in irgendwelchen Dramen verheddert, die auf einmal auf einen einstürmen, aber wo sich dann auch teilweise hinterher herausstellt, hey, so ein Drama war das überhaupt nicht. Ich habe es erstmal dazu gemacht oder die Leute um mich herum haben es zu dem Drama gemacht. Das war aber das hat es gab ein riesengroßes Bohai um irgendwas, was in Wirklichkeit gar nicht so groß war. So, und das hat ja auch alles was dann damit zu tun, dass ja, dass man, ich meine, ich befinde mich sowieso gerade in so einer Phase des Umbruches, würde jetzt meine Therapeutin auch sagen, dass es da tut sich jetzt gerade ganz viel, würde sie jetzt auch sagen.
Du musst gar nicht mehr hingehen.
Nee,
Du kannst dich mit dir selbst unterhalten.
es kommt ganz viel Veränderung auf mich zu und das macht natürlich auch so ein bisschen Angst. Es macht auch so ein bisschen, ja, man weiß nicht so richtig, wie reagiert man da drauf, aber da ist ein ganz großer Teil in mir, der weiß, alles wird gut. Weißt du, das ist jetzt nichts Dramatisches, nichts Lebensbedrohliches oder so, ne? Und Ganz abgesehen davon, dass ich einmal meine Frau ins Krankenhaus bringen musste und dann einmal meine Mutter ins Krankenhaus bringen musste und die vor ein paar Tagen habe ich auch noch gedacht, jetzt müsste ich auch noch selber ins Krankenhaus wegen einer Geschichte. Aber es hat sich dann alles, es war dann auch nicht das Drama, was ich erwartet hatte. Naja, und das ist schon manchmal, also ich habe mich zum Beispiel dabei erwischt, dass ich mir ein Buch gekauft habe, ein Fotobuch, Frank kennt das auch, das ist über Leute, die so sich Wohnmobile oder Wohncamper und dann einfach fahren.
Ja, okay.
So ihr ganzes Hab und Gut verkaufen und das in so ein Auto stecken und dann einfach mal durch die Weltgeschichte fahren. Ja. Jetzt nicht alles immer so komplett, die einen fahren halt nur durch Amerika, die anderen fahren halt nur da, durch Europa oder so. Und manche machen aber auch eine komplette Weltreise. Aber so die Idee, weißt du, so ich mag diese Fotos, weißt du, wenn du wirklich so die Schiebetür von so einem VW-Camper auffasst und du siehst dann wirklich nur so diese Weiten von die Berge von Colorado und sowas, weißt du, das ist das, da wird man sehnsüchtig, weißt du, da sehnt man sich nach. Das
ist nicht so wie der Weihnachtsmann, der an einem vorbeifliegt,
nein,
über den Dr. Ruhrplatz.
Nee, das ist ja, genau, also für die Leute, die es jetzt zweimal am Tag, also wir haben als große Weihnachtsattraktion schon seit, im 9. Jahr übrigens.
Ja, ich.
Im 9. Jahr, nächstes Jahr ist das 10. Es wird über den Dr. Ruhrplatz, da wo ich wohne, wird ein Hochseil gespannt und dann ist da das macht die Familie Traber, die so eine traditionelle Familienunternehmen, ist das so von Hochseilartisten und Stuntmen und und die haben dann da wirklich so ein Quad, so ein umgebautes Quad und das ist verkleidet als Schlitten. Ne? Und dann ist da so ein Vierer gespannt und dann fliegen die wirklich einmal mit als Weihnachtsmann einmal so quer über den Platz. Es ist toll anzusagen. Also die Kinder sind ganz begeistert. Mittlerweile gehen sie dazu über, jetzt jedes Jahr eine neue Geschichte auch zu erzählen, weil der Weihnachtsmann macht natürlich in der Mitte Halt und erzählt den Kindern dann eine Geschichte.
Ja, genau.
Und so diesmal war es ein bisschen nervig, weil es ging darum, dass das junge Rentiermädchen Rudolfa, dass die Weihnachtslieder nicht richtig singen kann. Und das war dann schrecklich, wenn das so zweimal am Tag so wirklich so über irgendwas in deiner Wohnung oder in unser Restaurant.
Schlecht gesungen von einem Rentier.
Ja, genau.
Rentier, schlecht gesungene Weihnachtslieder, das klingt
ganz genau. Naja, aber es ist nichtsdestotrotz, wenn ihr mal in Bochum seid oder so, ist zur Weihnachtszeit, dann ist das sicherlich ein schöner Hingucker. Und zu Weihnachten, zum Wochenende, wenn es besonders voll ist, dann machen sie eine extra Attraktion. Die ist tatsächlich ziemlich cool. Da haben sie dann so ein anderes Hochseil gespannt. Das geht aber von oben, von der Stadtsparkasse bis runter, fast zum Boden.
Ja.
So, und da seilt sich dann der Weihnachtsmann in Anführungsstrichen, der seilt sich dann.
Der SEK-Weihnachtsmann.
Der Bat-Weihnachtsmann, der seilt sich da wirklich wie Batman, seilt er sich ab und fliegt einmal so wirklich quer ganz dicht über die Köpfe der Leute hinweg. Das ist immer jedes Mal ein großer, da hörst du, also selbst wenn ich es nicht sehe, höre ich dann alle so die ganze Masse
Versuchen sie, den Bart abzureißen.
Ja, so ungefähr. Ja, und das ist, aber wo waren wir eigentlich? Trotzdem bin ich auch froh, dass das dann mit dem 23. Dezember vorbei ist und Heiligabend ist dann schon alles zu.
Ja.
Und das ist dann auch sehr schön, wenn der Schmerz nachlässt. dieser 4 Wochen.
Ja.
Ja, so eine Dauerbelagerung ist tatsächlich auch sehr anstrengend.
Mhm.
Ja. Ich bin fertig.
Du bist fertig mit der Welt.
Ja, also nee.
Aber
also,
das ist eine gute Lektion. Also,
genau.
Also insofern haben wir eigentlich beide das Gleiche gelernt so ein bisschen, weil in einer etwas anderen Art ist meine große Lektion auch eigentlich den Wert eines Pfades zu erkennen. Also eines spirituellen
Pfades. Genau, und wertzuschätzen.
Also bei mir, wir heißen ja nicht umsonst, viele Wege führen nach Om.
Mhm.
Ne, und wir reden ja auch über viele verschiedene Wege, aber es gibt ja, sagen wir mal, auf der einen Seite so in den letzten 20, 30 Jahren ist ja so der individuelle Weg auch im spirituellen oder esoterischen Bereich sehr nach vorne gekommen.
Ja, ja, klar.
So, ich bin mein eigener Meister, ich kann das alles alleine und so weiter und so fort. Das ist eine Variante. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Also viele Fallstricke. Ich persönlich gehe ja schon seit vielen Jahren den Sufi-Weg und das ist ja ein Weg mit einem Meister und also eine Schüler-Meister-Schüler-Beziehung, also, so wie Jedi-Ritter quasi.
Ja.
Und Und der besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Elementen, dieser, jetzt mal ganz speziell der Sufi-Weg und wie jeder andere Weg auch. Also ich meine, ne, und ja, mir ist dieses Jahr noch mal klar geworden, das ist auch ist als eine Binsenweisheit natürlich eigentlich, aber wie wichtig diese einzelnen Elemente sind und wie die so zusammenarbeiten. Also quasi fast schon wie so eine Art Uhrwerk. Also dass jeder Aspekt dieses Pfades ist wie so ein Zahnrad in so einem, vielleicht oder gar nicht so Uhrwerk, sondern eher wie so ein Mechanismus, der an dem das wahre Selbst unten am Seil hängt und immer weiter nach oben gezogen wird aus dem Ego raus, sag ich mal. Ne? Also ich fange ab, also es gibt einmal natürlich ganz klar die Idee eines höheren einer höheren Macht, der Liebe, Gott, das Universum, haben wir ja schon oft drüber geredet. Ja, wir sagen jetzt einfach mal Gott, ist am einfachsten. Dann hast du aber die Praxis des Gebetes. Dann hast du die Praxis der Meditation. Dann hast du die Praxis des Mantrasingens. Dann hast du die Praxis des Arbeiten für die Gemeinschaft. Dann hast du die Praxis in der Gemeinschaft leben, mit anderen Gleichgesinnten zu zusammen zu sein, zu arbeiten, da hast du die Praxis, die Schriften zu studieren, also sei es von irgendwelchen Sufi-Meistern, aber auch den Koran an sich zum Beispiel, wirklich genau reinzugucken, was bedeutet das eigentlich alles, darüber zu meditieren. Und dann hast du natürlich auch wohltätige Dinge tun und all diese Sachen, die hast du ja auch in jeder anderen, in jedem anderen Pfad. Also, sag ich jetzt mal, zumindest von den großen spirituellen Pfaden, da hast du ja die gleichen Elemente auch, die sind dann im Detail ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Und ich habe oft immer mich so gefragt, so bei manchen, jeder hat dann, glaube ich, wenn man einen spirituellen Pfad geht, dann kommt man, glaube ich, irgendwann drauf, dass so gewisse Dinge findet man super, die macht man gerne und manche Sachen denken, was soll der Quatsch eigentlich oder so. Also gerade heutzutage wirken ja viele Dinge auch ein bisschen archaisch oder veraltet oder überkommen oder so. Und da ist mir dieses Jahr auch tatsächlich bei dem Besuch von unserem Lehrer, als er jetzt 3 Wochen hier war, nochmal auf einer ganz anderen Ebene klar geworden, wie wichtig einfach all das zusammenwirkt. Ne? Und wie dass man eben sich, ja, ich will das jetzt gar nicht so dogmatisch sagen, ich rede jetzt mal nur von mir, dass es für mich eben wichtig ist, auch diese eine Sache vollständig zu machen. Also ich vergleiche das immer mit Sport, haben wir ja schon öfter drüber geredet, aber mir ist das nochmal, als ich jetzt mir ein bisschen Gedanken gemacht habe für den Podcast, ist mir aufgefallen, wie gut das eigentlich funktioniert. Also ich sag mal, auf der einen Seite sagen wir immer, Sport ist dazu da, um fit zu werden. Und egal, welche Sportart ich betreibe, ist in dem Sinne ja nicht so wichtig.
Nee.
Und genauso ist ein spiritueller Pfad dazu da, ich sag mal ganz simpel, Gott zu erkennen. Was immer das bedeutet, ist jetzt heute nicht Thema, aber Gott zu erkennen. Und ich kann das als Buddhist, als Christ, als Muslim, als Jude, als weiß ich nicht was. Also eben aber auch als vielleicht New Age Seeker, als Psychedelikatnehmer, als, wie wir gesehen haben, irgendwo selbst als Clownin. Ne? Also man kann diesen Weg auf ganz vielen Ebenen gehen. Und deswegen ist der eine Weg nicht besser als der andere oder so, sondern es ist halt so. Aber das ist das eine. Jetzt, wenn ich mich aber für einen Sport entschieden habe, sagen wir mal Fußball, dann besteht das ja auch aus ganz vielen verschiedenen Elementen.
Genau.
Ne?
Genau,
also genau. Das besteht natürlich einmal aus Praxis und Theorie. Also und in der Praxis, da muss ich natürlich lernen, mit dem Ball umzugehen, aber ich muss auch Ausdauer lernen. Ich muss irgendwelche Liegestütze machen. Ich muss rennen. Ich muss aber, ne? Und dann muss ich aber auch mit meinen Teammitgliedern klarkommen. Ich muss mein Ego zurückstellen. Gleichzeitig aber auch mein Ego benutzen, weil nicht jeder Spieler auf dem Feld macht ja das Gleiche, sondern du hast ja verschiedene Funktionen und die einzelne, das einzelne Individuum hat ja auch einen Wert dann in dem Fall. Du hast aber auch zum Beispiel einen Trainer, der wie so dein Lehrer, dein Guru ist, der dir auch in den Hintern tritt, wenn du irgendwie was nicht richtig machst, in seiner, also auf dem Pfad des Fußballspiels, der dir aber auch hilft und dich positiv unterstützt. Das große Ganze, die höhere Macht steht auch oben drüber, nämlich nicht du bist wichtig als einzelne Person unbedingt, sondern die Meisterschaft, sag ich jetzt mal, wenn ja, du jetzt ja, mitspielst bei Borussia Dortmund oder so, ne, oder das Team, aber noch darüber steht ja quasi man strebt ja nach oben, nämlich ganz oben auf der spirituellen Leiter der Bundesliga, nämlich auf den ersten Platz, auf den Meistertitel sozusagen, ne, und da ist das alles so, finde ich, drin ganz gut enkodiert. Und wenn du das ein oder andere nicht machst, wenn du sagst, ich habe total Bock auf mit dem Ball rumhüpfen, aber dieses irgendwie immer um Platz rennen, 10 Kilometer, um fit zu werden, interessiert mich überhaupt nicht. Oder ich habe auch keine Lust mehr, mich mit Strategien zu beschäftigen irgendwie auf dem Platz oder so. Das soll jemand anders machen und so. Dann wirst du ja niemals das Ganze begreifen. Verstehst du, was ich meine? Du wirst den Fußball nie 100%ig ganzheitlich verinnerlichen können, weil du ja gewisse Teile einfach ignorierst.
Ja, aber kann ich nicht trotzdem auch Spaß haben, wenn ich mit meinen Kumpels auf der Straße einfach nur bolze, weißt du, oder auf dem Bolzplatz?
Ja, natürlich, aber wir reden ja jetzt grundsätzlich davon, dann ist es eine andere Funktion.
Ja.
Also, ne, das ich glaube, das Bolzen du willst ja nicht deutscher Meister werden, wenn du mit deinen Kumpels auf
Nö.
Das meine ich damit.
Ich will mich halt so ein bisschen betätigen.
Genau.
Da ist ja ich denke, da ist ja dann der Community, also der Gemeinschaftsgedanke ist ja da dann trotzdem ganz groß, ne? Ich will ja nicht einfach nur auf so einen Bolzplatz gehen, einfach nur, weil ich es wirklich liebe, einen Ball rumzuschießen. Ich meine, okay, das sollte natürlich ganz oben stehen, dass man das mag, dass man Affinität dafür hat.
Ja, ja, genau.
So, ne? Und aber dann in zweiter Linie macht es mir natürlich mehr Spaß, wenn ich es mit Freunden betreibe, die mir wohlgesonnen sind. Ich weiß, wie
gehen. Ja, du kannst ja Fußball noch nicht mal alleine spielen. Ja, also abgesehen davon.
Nee, kann man nicht. Also es ist, sagen wir so, es macht.
Du kannst gegen den Ball treten, aber es ist ja nicht Fußball.
Aber es ist, genau. Oder du kannst es als Videospiel, die ja mittlerweile wirklich unglaublich gut sind, also so rein von der Grafik her, dass man wirklich das Gefühl hat, du guckst ein Bundesligaspiel, dabei bist du alleine nur derjenige, der diese ganzen Spiele, ist aber nicht das Gleiche, natürlich nicht, also ist absolut nicht das Gleiche und stimmt, also diese Sportmetapher, die kommt da
ja,
schon
ganz gut. Ja, ich glaube, was du sagst, ist aber auch richtig, weil nicht jeder will ja deutscher Meister werden beim Fußballspielen.
Genau,
ich mal, ne?
Also nicht jeder Sufi Meister werden oder nicht jeder will.
Ja, ich will auch nicht Sufi Meister werden oder so, aber es geht ja eher um diese Grundidee, dass man, es ist ja immer so, dieses Problem auf dem spirituellen Pfad, auf der einen Seite gibt es ja nichts zu tun, auf der anderen Seite gibt es was zu tun. Das ist dieses Paradox von unserer Realität, in der wir leben, weil auf der einen Seite, in Anführungszeichen, sind wir alle erleuchtet und wissen alles, aber auf der anderen Seite sind wir es offensichtlich alle nicht, sonst wäre der Planet nicht in dem Zustand, in dem er ist. Ne? Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wird ja oft drüber gesprochen. Natürlich haben wir das Wissen in uns drin. Also wir Sufis sagen ja auch, alle unsere spirituelle Praxis ist Erinnerung. Remembrance. Wir erinnern uns an die Wahrheit. Wir lernen sie nicht neu, sondern wir wissen sie. Aber auf der anderen Seite ist es ganz offensichtlich so, dass wir es vergessen haben. Sonst müssen wir uns nicht erinnern. Und wie gesagt, guck in die Welt. Ne, da ist offensichtlich viel vergessen.
Ja, ja, absolut.
Ne? Und deswegen ist, glaube ich, der Wunsch ist, wenn man jetzt mal einen ernsthaften spirituellen Weg geht und man möchte, sagen wir mal, auch irgendwie sich viel erinnern. Dann ist, glaube ich, ist es eben wichtig, diese ganzen verschiedenen Aspekte zu machen, um eben diese Art, in Anführungszeichen, Meisterschaft, Fußballmeisterschaft oder auch die spirituelle Meisterschaft in sich zu finden und zu erreichen. Und ich glaube, das war mir lange irgendwie, obwohl ich das schon so lange mache und irgendwo auch weiß und so, aber weil es, glaube ich, oft so ist, dass das Ego gewisse Dinge nicht mag. Und das sind ja genau die Dinge, wo man eigentlich ansetzen muss. Ne? Also da gibt es gewisse Praktiken, auf die man vielleicht keinen Bock hat oder wo man das Gefühl hat, was soll denn das jetzt? Und an den Stellen sich diese genau anzugucken und zu sehen, was ist denn da eigentlich das Problem, warum habe ich da so einen Widerstand gegen und rauszufinden, was steckt dahinter und den dann auch loszulassen, ist natürlich die große Arbeit, ist klar. Aber aber eben, dass das alles zusammenwirkt und dass es eben, vielleicht ist es auch nicht, es ist, glaube ich, am einfachsten oder auch am wirkungsvollsten, wenn man das eben alles zusammen macht. Und ich glaube, es ist auch am angenehmsten, in Anführungszeichen, weil dieser Prozess des Erinnerns und des sich Öffnens für das Göttliche ist ja auch nicht immer einfach. Also, ich sag mal, da gibt es ja auch viele Konfrontationen mit dem eigenen Ego und dem Schatten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dadurch, dass diese verschiedenen Aspekte eines spirituellen Pfades so sich gegenseitig helfen, unterstützen, ist das wie so ein, so, wie soll ich das beschreiben? Ich habe es vorhin mit dieser Maschine gemacht, die einen so nach oben zieht. Aber es ist so, es wippt sich so nach und nach gemeinsam nach oben. Also, und ich glaube, wenn man jetzt, ich meine, wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr viel auch über Psychedelika gesprochen. Und ich meine, jeder weiß, dass ich da grundsätzlich das alles gut finde und so. Aber es ist eben
Ich
auch ein
auch.
bisschen das Problem, glaube ich, dass je nachdem, welche Erfahrungen man da macht, dass man, also, und die habe ich ja auch gemacht, dass man da sehr heftig ins kalte Wasser geschmissen wird. Und das, wenn man in kaltes Wasser springt, dann weiß man ja, ne, ist erstmal System Shock so ungefähr. Und dann braucht man eine Weile, um sich wieder runter zu bewegen. Und wenn ich jetzt aber, und es vor allen Dingen dann zu integrieren in diese 2D, die 3D-Realität, in der wir leben, oder eigentlich 4D-Realität mit der Zeit, ne? Und wenn ich jetzt aber einen spirituellen Pfad, mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten gehe, dann wippt sich das so nach und nach nach oben und es ist so, man geht so Schritt für Schritt ins kalte Wasser. Und dann ist es zwar auch zwischendurch immer mal wieder, gerade wenn man dann so mit dem Bauch reinkommt, wenn man dann ins kalte Wasser geht, ist ja immer spätestens, wenn man dann so den Bauch erreicht, dann auch noch mal, aber es, und dann geht es so nach und nach. Und ich glaube, das ist einfach der etwas sanftere, angenehmere Weg vielleicht für die meisten Leute. Und der auch vielleicht, gerade weil er dann natürlich automatisch auch die Integration in unsere Realität mit beinhaltet. Ein richtiger spiritueller Pfad, sage ich mal, der zieht dich ja nicht aus der Realität raus, sondern ganz im Gegenteil, der bringt dich weiter rein, im Sinne, dass du zwar weißt, ich bin nicht von dieser Welt, aber ich bin in dieser Welt. Und es geht ja nicht darum, in irgendwelche Sphären abzudriften, sondern im Endeffekt kommen wir sowieso immer wieder hier in diesem Jetzt an. Ne? Und ich glaube, da, das hilft, glaube ich, den meisten Leuten. Und von dem her, das war mir nochmal so richtig klar geworden, wo ich dachte, ja, das
Ich meine, letztendlich ist unser Podcast, wenn man es mal genau nimmt, ist ja auch für viele, vielleicht für einige von unseren Hörern auch ein spiritueller Pfad. Ne, so, also das, und wir sind ja, wir bieten ja in unserem Podcast wirklich so ein Potpourri
der guten
von
Laune.
das sowieso,
Ein
das
Kessel Buntes,
sowieso, ein
genau.
Kessel Buntes, aber man kann überall mal so ein bisschen reinschnüffeln oder rein sein Zeh mal so rein setzen in dieses kalte Wasser. Was man dann damit macht, ob man dann tatsächlich den Weg des Buddhisten geht oder des Sufis oder was auch immer, oder vielleicht auch gar nicht. Das bleibt einem ja dann, bleibt dem Hörer ja dann selbst überlassen. Aber ja, also stimmt, also und vor allen Dingen, wie tief man gehen will, ne? Ob man jetzt ob man das jetzt nur ankratzt oder ob man sich richtig, so wie du, wirklich so richtig damit, ja, das so auch so total in sein Leben integriert. So,
Ich
das
glaube,
ist
das ist
ja.
ehrlich gesagt tatsächlich auch der Schlüssel. Ich meine, es ist jetzt heutzutage, glaube ich, eine relativ unpopuläre Sicht der Dinge, aber ich glaube persönlich schon, dass eigentlich geht es bei Spiritualität nicht darum, das ein Teil von dir sein zu lassen. Also sowas wie, ich sag mal jetzt ganz blöd, sonntags in die Kirche gehen oder einmal die Woche Yoga machen oder was auch immer, sondern es ist ein Lifestyle eigentlich. Also der in alle Lebensbereiche eigentlich einreicht. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, und das ist wirklich nur eine persönliche Erfahrung, dass ein Lehrer auch wirklich hilft. Ich glaube, das ist, wie gesagt, heute sehr unpopulär. Und auf der einen Seite,
Naja, ich.
ja, lass mich kurz ausreden. Es geht, glaube ich, auch nicht darum, dass es eine Person sein muss. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, eine höhere Instanz zu haben, die sozusagen über dem Ego steht, dem eigenen. Ich glaube, das ist für mich die große Gefahr, wenn ich heute oft höre, ja, ich bin mein eigener Guru, ich bin mein eigener Meister und so. Das ist tatsächlich, würde ich sogar jetzt mal ganz provokant sagen, ist es falsch. Weil du kannst dich auch nicht selbst an den Haaren aus dem Schlamm ziehen. Dein Ego ist sozusagen das, was du in irgendeiner Form überwinden musst. Nicht jetzt auflösen, wir brauchen das Ego, aber ja, ja. Wir müssen die Meister unseres Egos werden und nicht umgekehrt. Wir müssen die Liebe erkennen und die Angst loslassen und damit das Ego auch loslassen. Und ich glaube, und wie gesagt, wir haben es dann natürlich immer noch, wir benutzen es ja auch. Ich habe ja gerade das Beispiel vom Fußball angemacht. Du brauchst natürlich die einzelnen Stärken und Schwächen der einzelnen Leute, aber darüber muss die Mannschaft stehen und darüber muss, weiß ich nicht, noch das Ziel der Meisterschaft und der Lehrer, der Trainer, der Trainer, meine ich, der hilft dir dabei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich an den Stellen, wo es einem dann nicht so gut gefällt, wo man auch merkt, dass man jetzt aneckt oder so, dass man da dann schnell im Ego sich verliert oder eben das ignoriert.
Das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Also das ist ja das, es erfordert ganz klar Disziplin auch. Mhm. Ne? Und ja, so, ja. Und diese Disziplin, die ist mir
auch nicht
ja
so populär.
Nee, auch nicht so populär. Ne? Also,
bei mir auch nicht. Ich bin auch kein Freund von Disziplin.
Ja, ja, aber wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, ob du das gerne machst. Ja, ne? Ja. Wie du dieser Sache also ob dir das Freude macht, ob du den Sinn da drin siehst, was du tust oder nicht. Also das ist ja und diese Disziplin, von der ich wirklich eigentlich gedacht hatte, dass die bei mir fest verankert ist. Mhm. Die habe ich so ein bisschen verloren das ist gar keine große Sache. Es war jetzt auch keine Zeit, wo ich wirklich überhaupt nicht meditiert habe, aber wirklich nur ab und zu. So, aber ich habe halt gemerkt, dass ich das brauche und dass ich das benötige und dass ich das mir natürlich auch super einfach ist, sich das jetzt wieder wegzuholen, indem ich mir einfach selber auferlege, wieder ein bisschen mehr disziplinierter zu sein, was dieses Spirituelle, das heißt also, dass ich wirklich morgens mir die Zeit, diese halbe Stunde nehme und meditieren, weil es bringt mir einfach de facto was.
Genau. Verstehst du so? Es ist ja ähnlich wie beim Sport, auch da wieder. Ne? Man hat vielleicht auch nicht Lust, 10 Kilometer durch den Wald zu rennen. Weil es ist scheiß Wetter und es ist kalt und eigentlich würde man lieber jetzt ein paar Folgen irgendwas gucken.
Ja, ja.
Aber es hilft ja, es bringt ja was und es ist auch gut im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das muss man, es ist ja immer bei Disziplin. Ich meine, wir als Autoren, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich behaupte, ich freue mich jeden Tag darauf, mich an den Computer zu setzen und Drehbuch zu schreiben. Ich habe manche Tage überhaupt keinen Bock darauf. Nee. Aber
es gibt aber auch Tage, da habe ich total Bock
drauf. Ja, natürlich, genau.
Ne?
Und genauso ist das mit Meditieren. Also viele Tage denke ich mir auch, das hätte ich jetzt auch genauso lassen können. Ich saß jetzt eine halbe Stunde nur so rum und habe irgendwie da Gedanken gemacht, wie ich jetzt bei Cobra 11 die Szene umschreibe. Ja. Ne, statt die loszulassen und mich ins Nirvana und bla bla bla, sondern und an anderen Tagen dann kommst du, ach, es war so herrlich und so, aber egal, es geht ja gar nicht darum, was eigentlich in dem Moment passiert ist, sondern es geht darum, es kontinuierlich beizubehalten, bei der Sache zu bleiben.
Ja.
Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt.
Was mich mal interessieren würde, ist, weil es ist so eine Sache, die mir manchmal Probleme bereitet, irgendwie, wenn ich halt und ich möchte jetzt auf keinen Fall jetzt daherkommen wie jemand, der jetzt wirklich erleuchtet ist oder der jetzt alle Antworten auf alle Fragen hat, aber
sagen aber wir wenn immer, man am Anfang haben wir ja nicht.
Nee, aber wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mein spiritueller Pfad, der ist halt im Moment meditieren und so und ich durch das Studieren von Büchern und wie gesagt, ich fühle mich ja so ein bisschen dem Buddhismus hingezogen, weiß ich auch, wie manche Sachen sind und ich sehe dadurch auch meine Weltsicht verändert sich ja. Mhm. So, und wenn ich aber dann auf Menschen treffe, auch im engsten Umkreis, im engsten Familienkreis, die halt nicht so ticken wie ich, also da werde ich dann manchmal, das ist so ein bisschen wie auf das als wenn ich auf so eine harte Probe gestellt werde manchmal, so was Geduld
steht angeht, ja nicht umsonst so. In jeder heiligen Schrift drin, dass dich Gott auf Proben oder die testen wird, die harte Proben,
ne? Ja,
das
ganz
ist,
genau.
Ist die Metapher ist ja genau das.
Ja, ja. Ne? Das würde mich mal interessieren, wie du mit diesen wenn man es von der Heldenreise jetzt übernimmt, das sind ja dann so Schwellenhüter.
Ja.
Verstehst du? Das sind ja Schwellenhüter. Das sind ja die, wenn wir jetzt bei der Heldenreise mal ganz kurz bleiben, das sind ja die Figuren in einer Geschichte, die den Helden aufhalten oder erstmal sagen, hey,
auf die Probe stellen,
hey, mal nicht so schnell hier mit der jungen Pferde, ne? Und die einem aber per se nichts Böses wollen, sondern die einen, ja, wie du schon sagst, auf die Probe stellen. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, ich meine, ich habe genau die gleichen, auch problematisch natürlich. Ich
Ja.
bin auch wahrscheinlich erstmal genervt oder wie auch immer. Ich glaube, da schaltet sich dann immer die Präsenz ein. Je präsenter ich bin, sage ich mal, in
Ja.
dem Moment, kann ich sehen, dass das jetzt alles Ego-Reaktionen sind,
Ja.
weil es hat ja immer mit mir selbst zu tun. Ich meine, das ist ja ganz klar. Also,
Ja.
wenn ich mit irgendwas nicht kann, also ich sag mal jetzt im normalen Feld, wenn jetzt irgendwie 10 Typen vor mir stehen, die mich verprügeln wollen, keine Ahnung, weiß nicht, ist eine ganz andere Situation. Aber ich sag mal, das normale no Leben, wenn man, dann trifft man auf Leute. Und die meiste Zeit ist es ja so, dass man selber jetzt gerade einen inneren Widerstand gegen, sage ich mal, die Person oder die Situation hat.
Ja.
Und ich glaube, der Trick ist, sich dessen bewusst zu werden und zu sehen, aha, jetzt werden bei mir irgendwelche Mechanismen ausgelöst, die sonst woher kommen.
Ja.
Und meine Aufgabe ist jetzt, mir die genauer anzugucken und mich auch sozusagen darüber hinwegzusetzen, wenn es nötig ist. Und zu, ich sag mal, ignorieren ist das falsche Wort, weil man muss sie sich ja
Nee,
bewusst
nee,
werden.
nee, in
Aber
Relation
erkennen.
stellen, würde ich
Ja,
sagen,
genau.
ne? In erkennen
Ja.
und in Relation stellen. Und das ist ja eigentlich die Essenz eines jeden spirituellen Pfades, zu erkennen, was wirklich wichtig ist, was so die Essenz ist, die für einen selber wichtig ist, und vor allen Dingen dann auch halt zu erkennen, dass zum Beispiel, ich hatte es viele Jahre lang mit einer eifersüchtigen Partnerin zu tun und habe immer gedacht, diese Angriffe, wenn da so eine eifersüchtige Attacke kam, dass das, ich fühlte mich da, ich habe das dann immer so beschrieben, als wenn ich plötzlich aus dem Nichts heraus einen Tritt in die Eier kriege. Das kam so aus dem Nichts, wirklich wie so ein Blitzangriff oder so, was so. Und durch Therapie und viel Arbeit und Einsicht habe ich dann gelernt, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Weil es hat was mit dem eifersüchtigen Partner zu tun, beziehungsweise dessen Sichtweise auf die Welt oder dessen Sichtweise auf sich selber. So, und wenn dein Partner oder dein Freund oder wer auch immer, wenn Leute versuchen immer irgendwie ihre Sichtweise so in so ein Drama rein zu, ja, dass man sich so selber da drin verliert oder so. Und ich glaube, dafür, das ist so die Essenz auch also eine große Erkenntnis eines spirituellen Pfades, dass man das halt erkennt, wie du vorhin schon sagtest, aha, okay, bei der Person geht jetzt gerade das ab, die befindet sich jetzt in dieser emotionalen Phase, und da muss ich jetzt nicht drauf reagieren. Ich muss da jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe die Möglichkeit, wirklich zurückzutreten und zu sagen, nee, möchte ich nicht. Also, ne, ich möchte in dieses Drama nicht eintreten. Und das ist das, was mir halt aufgefallen ist jetzt während der Wintermonate, wo ich das habe ich so ein bisschen verloren. Ich habe halt festgestellt, dass ich mich wieder unheimlich schnell in die Dramen anderer Leute wiederfinde
Aber das ist
oder
ja genau das, was
verstricke.
ich sage. Du hast Präsenz verloren, weil
Genau.
was du gerade sagst, stimmt natürlich. Das ist natürlich die eifersüchtige Person, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Aber trotzdem hat es noch was mit dir zu tun, solange du darauf reagierst.
Reagierst,
Ne?
genau.
Ich glaube, das ist ja der Point, weil irgendwas in dir, bevor dir das bewusst war, hat ja gesagt, oh, es hat mit mir zu tun, oder du hast dich darüber aufgeregt, du hast dich geärgert, was auch immer. Also du reagierst darauf. Und die Reaktion, das meine ich, das ist immer das, was mit dir zu tun hat. Weil du kannst ja, jetzt bist du anders drauf, jetzt kannst du es einfach, ich sag mal, jetzt im besten Fall, an einem super Tag, man ist super präsent, nimmt man das alles total gelassen. Dann
Ja.
sagt man so, ja, lass die jetzt mal reden. Oder auch sonst, man hat ja ständig solche Situationen. Und immer dann, wenn ich bewusst bin und erkenne, okay, oder finde, was ist meine Reaktion darauf? Oder woher kommt die? Ne? Also manchmal ist es einfach, es kann ja es hat dann schon mit dir zu tun. Weil du musst ja erstmal auflösen, dass du nicht mehr reagierst. Du bist nicht schuld daran, dass diese Person eifersüchtig ist. Solange du nicht irgendwie mit einer
Nein,
anderen Frau rumgemacht
genau.
hast.
Naja. Ja, absolut.
Aber du bist in Anführungszeichen, Schuld ist das falsche Wort, aber einfach mal der Einfachheit halber, du bist quasi schuld daran, wie du damit umgehst.
Ja.
Und diese Reaktion hat ja auch mit dir zu tun, hat ja auch oft mit deiner Programmierung zu tun, sage
Ganz
ich mal.
genau.
Ne? Wie du irgendwie,
Wie man
ne?
selber tickt.
Genau, wie
Ja.
man selber tickt.
Man ist ja, wir sind ja alle Mosaikteilchen unserer eigenen Erziehung. Ich meine, wir kommen alle auf der Welt und kein Mensch kommt eifersüchtig auf die Welt, ja. Kein Mensch kommt je zornig oder irgendwie so. Das fängt ja in dem Moment, das Ego, in dem Moment, wo das Ego geboren wird, das ist das, wenn du einem kleinen Kind, einem Baby irgendwas wegnimmst und es fängt an zu schreien. Mhm. Das ist dann das Ego ja. wirklich in der reinen Form und von da an geht's eigentlich nur noch bergab. Nein, ja, aber ne, ich meine, das ist ja das größte Problem, was wir haben, dass wir die Anhaftung an Sachen und an Dingen und an Gefühlen,
Meinungen
und wenn diese Sachen in Frage gestellt werden, dann ich finde es jetzt gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es wirklich dazu passt jetzt, aber hast du das? Ich wollte noch recherchieren, ich habe es vergessen. Hast du diese Diskussion mit dem Papst mitgekriegt, dass man den Papst kündigen wollte?
Nee.
Den Papst. Ich hätte recherchieren sollen. Es ging darum, dass der aktuelle Papst der Meinung war, man müsste das an einer Stelle das Vaterunser ändern.
Ah, ja, doch, da haben wir, glaube ich, schon, du hast mir das erzählt oder so, genau. Und da haben sich alle darüber aufgeregt.
Ja, natürlich. Viele, ne, gerade die Hardliner in der Kirche, in der katholischen. Das passt total da, glaube ich, gerade. Deswegen sollten wir das vielleicht. Sollten wir das vielleicht so ein bisschen aufsparen. Ja. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber es hat, wenn der Status quo, in dem man sich eigentlich wohlfühlt, selbst wenn er kacke ist, wenn der plötzlich in Frage gestellt wird, verstehst du? Selbst wenn es wirklich negativ ist, ne? Du hast ja auch unheimlich oft Menschen, die eine extrem negative Erfahrung machen, aber dann noch, oder ich sage mal ein Beispiel, dass es Menschen gibt, Frauen gibt, die sich in total desaströsen Beziehungen befinden mit Männern, die sie schlagen, aber trotzdem da nicht rauskommen, weil es einfach eine Sache ist, das ist so deren Status quo oder deren
ja, das hat natürlich
ist jetzt ein extremes Thema.
Ist aber ein großes Thema. Ich weiß, was du sagen willst. Es gibt natürlich, ich meine, die Leute wollen dann auch irgendwie nicht raus aus ihrer offensichtlich problematischen Welt. Ich denke auch,
also, genau.
Aber um nochmal ganz kurz eben zurückzukommen, ich glaube wirklich, was du vorhin sagtest, ich kann immer nur an mir selber arbeiten, ich kann immer nur bei mir selber gucken, ich kann immer nur schauen, warum reagiere ich jetzt auf eine Situation, auf eine Person, und die einzige Lösung, die mir immer einfällt, ist erstmal akzeptieren, was ist. Musst du es akzeptieren, solange du dagegen dich wehrst, in dem Moment hast du ein Problem.
Ja,
nicht, dass das heißt, du bist die ganze Zeit dann da in dieser Situation, aber du musst erstmal, als allererster Schritt ist, okay, ich akzeptiere jetzt erstmal, da steht jetzt ein Typ vor mir, der schreibt mich jetzt an. So, und dann kann ich gucken, warum reagiere ich da jetzt drauf und wie kann ich damit umgehen. Wenn ich jetzt in dem besten Zen-Mindset aller Zeiten bin, dann geht das an mir vorbei. Dann gucke ich den nur an und bin mit Mitgefühl da und sage, wow, der arme Mensch, der hat ja anscheinend einen großen Schmerz oder so, dass er jetzt so reagiert, weil vielleicht jetzt was ganz Kleines nur passiert ist oder so. Ne? Und rastet komplett aus, gibt's ja oft genug. Ne?
Und ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Podcast erzählt, diese Geschichte dass ich versehentlich jemanden auf der Straße geschnitten habe, also einen anderen Autofahrer geschnitten habe. Und dann kennst du ja dieses, weißt du, und du siehst, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und der hat schon gehupt und der ist sauer.
Man kann nichts mehr machen.
Und man kann nichts machen und vor allen Dingen, dann kommt die rote Ampel und man steht plötzlich neben dir. Und in dem Fall war das dann so. Ja. Dann hat der das Fenster runtergedreht, seine Frau oder seine Partnerin saß neben ihm und er hat mich total angebölkt, weißt du so. Und ich war aber gerade zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, ich hatte mich gerade... ich war sehr om. Genau, also ich war richtig spirituell geladen, sozusagen. Ne? Und habe dann einfach mich sofort... Also auf seine Aggression, die wirklich auch teilweise auch mit Beleidigung und so, ne? Ich habe mich dann einfach wirklich, oh, das tut mir leid. Mhm. Es tut mir leid, dass ich ihr Leben und die Gesundheit von Ihnen und Ihrer Frau gefährdet habe. Es tut mir so leid.
Ja.
Ich habe sie einfach nicht gesehen. Ich habe sie übersehen.
Ja.
Einfach, ich habe wirklich die das war ja auch so.
Du hast die Präsenz besessen.
Ich habe die Präsenz besessen. Ja. Und das Interessante war, ich meine, der Frau war das sowieso peinlich. Verstehst du? Das ist ja auch, wenn du da sitzt und dein Mann sitzt so neben dir und bölkt einmal so quer drüber. Ja. So, und aber ich habe halt gemerkt, dass wir hatten nur ein paar Sekunden, weil es wurde dann auch wieder grün. Aber der Mann, der wurde dann auch sofort ruhiger. Sofort ruhiger, ne? Und wahrscheinlich hat er sich jetzt auch auf, oh, du, dass ich dann genauso reagiere wie er, aber ich habe es halt nicht gemacht, verstehst du? Und das war für mich ein, ich hätte mich jetzt wirklich noch ein paar Minuten mit dem weiter unterhalten können aber ich habe eigentlich alles gesagt, was zu sagen war. Ich habe mich entschuldigt, es tat mir wirklich leid und es ist ja auch so, es tat mir leid, wenn ich sein Leben in Gefahr gebracht habe und das seiner Partnerin diese Ehrlichkeit in dem Moment, diese Offenheit, die hat ihn wirklich so total überrascht, weil der wurde dann ruhiger und grummelte dann noch so ein bisschen vor sich rum, aber es war dann gut. Und und das sind halt diese Momente, die habe ich durch meine spirituelle Praxis, durch das, was ich da gerade durchlebt habe, womit ich mich beschäftige, was um mich rum ist. Ich habe mich sehr viel mit wie gesagt mit Buddhismus und sowas beschäftigt, mich sehr sehr viel meditiert und so. Und das sind dann solche Momente, die man dann wirklich genießen kann, wo du dann auch hinterher ein unheimlich gutes Gefühl hast, weil ja stimmt. Es funktioniert, es geht alles. Ja. Ne?
Ich finde, das ist ein gutes, super Beispiel, weil ich glaube, die allermeisten Konflikte, so die man täglich hat, die in dieser Art so sind, die lassen sich am ehesten dadurch auflösen, dass man auch sich entschuldigt. Also, weil es ist ja, also ich meine, das ist ja so oft so, dass es ein, man ist ja manchmal, baut man irgendwie Kacke.
Ja, ja.
Man ist abgelenkt, was auch immer passiert, was. Und, oder, ne, und in der Regel sind die Leute immer, oder auch man selber, ist man vielleicht so drauf, dass man das nicht eingestehen will. Und dann gibt es einen Streit. Und dann sagt der eine, und du sagst, sie hätten doch auch aufpassen können, blablabla, statt zu sagen, hey, wie du es gemacht hast. Ne?
Ja.
Aber das erfordert eben Präsenz.
Das erfordert Präsenz. Aber das Interessante ist ja, im Grunde hat der Mann mich ja daran erinnert, in seiner ganz eigenen Art, du Penner, warum warst du jetzt nicht gerade präsent?
Exakt.
Ja. Warum warst du nicht präsent?
Ja.
Du wärst, ich wäre dir beinahe genau in deinen Wagen gefahren.
Und dein, ne, Ego, wenn das jetzt stärker und lauter gewesen wäre an dem
genau
Tag, hätte gesagt, du Arsch, du hättest ja auch besser aufpassen können,
ganz
weil dein
genau
Ego will nicht wahrhaben, dass es einen Fehler macht, weil das ist ja, würde bedeuten, also es hat ja Angst davor,
genau,
dass es etwas falsch gemacht hat, weil das in irgendeiner Form was triggert, meistens aus der Kindheit, was auch immer und
ja,
so
ja,
fort.
Ja, ja.
So. Und deswegen ist es eben so wichtig, eine Präsenzübung zu haben.
Ja.
Und Meditation ist nun mal die seit Jahrtausenden bewährteste Präsenzübung in allen spirituellen Pfaden eigentlich zu finden,
ja,
in irgendeiner Form. Und alle anderen spirituellen Praktiken, ganz ehrlich, sind auch nichts anderes.
Nee.
Ich habe das schon ein paar Mal hier, glaube ich, im Podcast auch, glaube ich, gesagt. Also wir sitzen manchmal unten bei uns in unserer kleinen Moschee und da sind drei riesen Bücherregale mit Büchern aller spirituellen Pfade und Religionen,
ja,
und weiß ich nicht was. Und auch ganz viele Vorträge von unserem Lehrer und so weiter. Und dann, wenn unser Lehrer saß da mal und meinte, was hier alles steht, das sagt eigentlich nur be present.
Ja.
Also sei achtsam.
Genau.
Das ist eigentlich das Einzige, was in diesen hunderten, tausenden Seiten und
ganz genau
hunderten Stunden von Vorträgen und so, worum es eigentlich geht. Und jede
genau
spirituelle Praxis, sei es Gebet, sei es Mantra singen, sei es Fasten, sei es wohltätig sein, sei es beten und so weiter und so fort, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Präsenzerinnerungspraxis.
Ja, absolut, absolut.
Und je öfter und je regelmäßiger ich die mache, umso stärker ist er mit jeder Erinnerung. Haben wir auch schon oft drüber
genau
geredet. Ne? Dann bleibt die auch hängen.
Ja.
Dann erinnere ich mich auch in so einer Situation, wo ich eben jetzt nicht, klar, es ist einfach, man sitzt in seinem Gebetsraum oder in seinem Meditationszimmer und ist ganz heilig gerade, dann ist man natürlich total präsent, vielleicht, wenn man Glück hat. Aber im Auto zu sitzen und gerade einen Anruf zu kriegen und nicht aufzupassen, dann ist man nicht präsent. Und dann kommt das Leben und weckt einen wieder auf.
Ja, ja, genau. Das ist auch noch. Ja, ja, stimmt. Das stimmt.
Ja. Ja, und ich glaube, um nochmal so den Schlenker zurückzumachen, um dann auch auf Star Wars, glaube ich, zu kommen, können
okay
wir ja mal so langsam, oder?
Ja, ja, nach einer Stunde sollten wir das machen.
Oh, Stunde sind wir schon dran, ja. Man kann diesen Podcast ja auch in zwei Teilen hören, wenn man möchte. Oder wir werden auch, glaube ich, mal vorne dran schreiben, wo Star Wars losgeht. Vielleicht interessieren sich die einen
ganz
Leute
genau
ja auch gar nicht darüber, was wir gelernt haben, sondern dafür, was wir gelernt haben, sondern wollen nur wissen, was von Star
also
Wars.
Also die sich dafür nicht so interessieren, die können ja weiterhören. Und alle Star Wars Fans, die den Film vor allen Dingen noch nicht gesehen haben, die sollten wirklich dann auch echt abschalten oder,
ja,
oder sich das für später aufheben.
Auf jeden Fall. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, ist es so in den nächsten ein, zwei Minuten, glaube ich, die Gelegenheit. Wir sagen noch mal
Spoiler,
einmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja. Ich bin ja total Spoiler-Nazi, muss ich zugeben. Ne? Also ich kann es ja überhaupt nicht haben, wenn mich irgendeiner auch nur ansatzweise spoilert. Ich bin ja auch tagelang nicht im Internet gewesen, bevor ich den Film gesehen habe.
Was sehr schwer ist.
Was sehr schwer ist.
Bei so einem großen Blockbuster.
Ja, natürlich. Ist, ne? Irgendwie, ja. Weil das ist, da habe ich echt so, ist mein Attachment, meine Anhaftung an die spoilerfreie, an die reine.
Ja, nein, natürlich, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, das hat es ja auch früher alles nicht gegeben, also jedenfalls nicht in der Form. Na, ich meine, Hennis erzählt ja immer diese wunderschöne Geschichte, dass er, glaube ich, war er selber, dass er verraten hat, dass...
Spoiler? Was kommt jetzt mit Spoiler?
Nee, das ist jetzt hier mit, dass Darth Vader der Vater ist von Luke, das ist ein alter Spoiler.
Okay, wer das jetzt noch nicht weiß,
dem ist dann Star Wars auch egal.
Auch nicht mehr zu helfen.
Genau, also dass Hennis aus dem Kino kam und zu seinem Kollegen gesagt hat, aber stell dir mal vor!
Naja, bei den Simpsons gab es natürlich diesen Gag. Vielleicht
oder gab es das bei den Simpsons?
Bei den Simpsons gibt es die Folge, da kommt Homer Simpson aus Empire Strikes Back raus und sagt so, boah, wer hätte gedacht, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist, und die Leute stehen alle Schlange an der Kasse.
Ja,
genau. Ja. Selbst da hatte ich auch noch totale Angst. Also, aber erzähl mal gleich, ich wollte eigentlich so den Übergang schaffen nochmal, weil ich hatte ja vorhin gesagt, so von wegen, ein Meister ist gut und ein Pfad ist gut und so, und interessanterweise geht es ja genau darum, auch bei The Last Jedi so ein bisschen.
Ja.
Und ich glaube, auch was ich jetzt so aus unserer speziellen, also ich sag mal, der Sufismus ist schon ein sehr stark durch eine Lehrerfigur geprägter Pfad. Also es gibt auch eine Überlieferungskette der Lehrer. Also der Lehrer hat ja einen Lehrer und der hatte einen Lehrer und der hatte einen Lehrer. Und da gibt es immer so ganze Listen, ne, wo man die zurückverfolgen kann, die einzelnen Sufi-Linien, da gibt es ja ganz viele, immer bis hin zurück zu Prophet Mohammed sozusagen. Friede sei mit ihm, sagt man dann. Und das ist immer schon so gewesen und wird in einer gewissen Form sicher auch immer so sein, aber unser Lehrer macht immer wieder jetzt ganz deutlich, dass es eben nicht mehr darum geht, zwangsläufig einen Guru oder einen Lehrer zu haben, sondern dass sozusagen die Gemeinschaft, das Kollektiv stärker noch der Lehrer wird. Das ist sicherlich nicht einfach und das wird sicherlich auch eine ganze Weile dauern, bis man das so akzeptiert, weil das Kollektiv kann ja auch als höhere Instanz dienen. Also es geht ja bei dieser ganzen, ein Guru, ein Meister, egal in welchem Zusammenhang, auch von mir aus wieder beim Sport, ein Trainer eines Bundesliga-Vereins, hat ja immer diese Funktion der höheren Instanz, der sich die Spieler oder die Schüler unterordnen, damit eben das Ego nicht diese Stelle einnehmen kann.
Ja, ja,
weil wenn du das nicht hast, dann nimmt das Ego gerne diese Stelle ein und hält sich selber dann eben für den Guru. Ne, das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen finde ich das so ein bisschen zwiespältig, wenn heute so oft gesagt wird, ich bin mein eigener Guru. Ich glaube, das ist wirklich ein kniffliges Ding. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, by the way, finden wir total spannend. Ich finde, das ist ein super interessantes Thema.
Absolut.
Hören wir gerne mal Meinung zu, können wir dann auch mal weiter diskutieren, wenn ihr dazu was uns schreiben wollt oder so. Das macht mal gerne. Aber ich finde es so interessant, dass das eben bei uns jetzt so ein Thema ist. Und kommen wir zu Last Jedi, da ist es ja auch ein ganz großes Thema. Da wird ja auch ganz klar sogar mal The Jedi Religion, was ich glaube ich auch noch nie so als Wort gehört habe
innerhalb
Star Wars
Films.
Film. Also Jedi Religion, ich bin mir nicht sicher jetzt, ich kann Star Wars ganz gut auswendig, aber nicht hundertprozentig. Nein, aber in dem Film ist es mir aufgefallen, dass irgendwann mal, ich glaube, Lucas sagt, die Jedi Religion ist irgendwie,
ich bin mir jetzt auch nicht sicher,
ist over oder irgendwie sowas. Ne? Und da geht es ja dann auch, und das ist ja das große Thema des Films, eben, dass die Macht nicht einer kleinen Gruppe elitärer Jedi-Ritter gehört, sondern dass sie allen zusteht und dass alle Zugriff oder Zugang zu ihr haben können. Das ist ja so das eines der großen Themen des Films. Aber
wir betreten jetzt
das Spoiler-Territorium.
Spätestens jetzt, exakt nach einer Stunde.
Genau, aber bevor wir jetzt in solche metaphysischen Details gehen, vielleicht mal jeder drei, vier Sätze. Ich habe gerade schon gesagt, ich fand den Film super. Gary.
Ich fand den Film auch toll. Also ich sehe das ja immer so. Also wenn ich den das erste Mal gucke, dann gucke ich erstmal, hat er mich unterhalten? Hat er mich überrascht, hat er mir was Neues gegeben. Und das kann ich definitiv sagen bei dem Film. Ich hatte, als ich rauskam, mein erster Impuls war, er war toll, aber er hatte auch Längen. Und ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig festmachen, woran es lag. Hab aber dann irgendwie einen Tag später oder so, als ich ein paar Reviews gelesen habe, habe ich gemerkt, ah, okay, die Leute hatten das gleiche Gefühl und mittlerweile weiß ich auch, woran es lag. Also woher dieser Eindruck kam. Ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film gut. Und viele andere fanden den auch gut. Ich glaube, das war, hieß es nicht erst, das war der erfolgreichste Star Wars Film oder so?
Schneit übrigens gerade.
Echt?
Nur mal als kleines Detail.
Okay.
Letzte Schnee des Jahres, sorry. Nein, also die Kritikerstimmen, die dann...
Die waren alle sehr positiv, ne?
Genau, waren extrem enthusiastisch. Also es gab so gut wie keine Negativkritik. Ich glaube, es gibt ja, da kommen wir jetzt so ein bisschen auch zu, gibt ja, weil wir ein bisschen über die Kontroverse auch von dem Film sprechen
genau.
wollen. Aber es gibt ja Rotten Tomatoes, ja so eine Website, wo quasi alle Kritiken sozusagen analysiert werden und dann wird geguckt, ob es eine Fresh, also eine positive oder eine Rotten, eine negative ist und dann wird so ein Schnitt gemacht. Und ich glaube, der Film hat im Moment ein 92-prozentiges Fresh-Rating, also sprich fast ein perfektes
das ist schon,
Rating.
Schon sehr gut, ja.
Von den Kritikern.
Von den Kritikern.
Zuschauerwertung, die es da auch zu lesen gibt, die ist aber irgendwie, glaube ich, bei 55% oder so.
Okay.
Was extrem niedrig ist.
Ja,
vor allen Dingen,
für so einen Film.
Ja, vor allen Dingen, was eine große Diskrepanz zu Kritiker.
Ja,
oft
ja,
ist
ja.
es umgekehrt.
Ich wollte gerade sagen, oft ist es ja umgekehrt.
Genau.
Also, man kann ja immer, also ich finde es immer total lustig, dass das, wenn ich mir bei iTunes einen neuen Film ausleihe oder ausleihen will, dann stelle ich immer fest, dass das Kritiker immer da, das Rotten Tomatoes total niedrig ist, aber die Rezension, ja. die dann da drunter stehen, hat nur alle 5 Sterne.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist eher so. Und das war ja dann relativ...
Genau, da ist es mal
anders. Das fing ja dann schon sofort an, nach einem Tag oder so, dass es plötzlich unglaubliche Hasstiraden gegen diesen Film gab.
Ja.
Im Internet.
Ja,
also bei Reviews und in Foren, bei Facebook, bei Twitter. Und ja, kommen wir sicher nachher zu. Ich persönlich habe das erstmal gar nicht richtig mitbekommen, weil ich eben, der Film lief ja bei uns donnerstags an. Ich bin extra nach Berlin gefahren ins IMAX 3D-Kino.
Ja, ich konnte ja leider nicht mitkommen.
Ja, genau. Mit Sohnemann und wir haben den dann Samstag zum ersten Mal gesehen und Sonntag gleich nochmal.
Ja.
Und habe dann eben, wie ich gerade schon sagte, das Internet gemieden. Also sprich, ich hatte noch so...
Danach? Davor. Davor,
ja, ne, ja. Ich hatte noch mitbekommen, Reviews waren alle positiv, das habe ich noch mitgekriegt.
Das ist ja schon mal gut.
Die Kritiker war halt so ganz entspannt, ich dachte, okay, dann wird das schon was geworden sein. Außerdem, Rian Johnson ist ein toller Regisseur, hatte ich auch ehrlich gesagt keine größere Sorgen.
Nee, kann ich auch nicht.
Wusste allerdings, auch bis auf die 2, 3 Trailer, wusste ich nichts über den Film.
Okay.
So, und dann beim allerersten Mal gucken, muss ich zugeben, fand ich den Film unfassbar spannend. Weil ich überhaupt nicht wusste, was passiert denn jetzt eigentlich.
Ja, ja, ja.
Und ich habe keinerlei Ahnung gehabt, wo geht der Film eigentlich hin, was will der, worum geht's in dem Film. Die Überraschungen waren für mich alle perfekt getimed. Ich fand Snokes Tod super geil. Ich fand die Enthüllung, dass Rey eigentlich nur die Tochter von irgendwelchen Säufern ist, perfekt.
Ja.
Muss ich zugeben. Das hat mich total überrascht, dass da ganz viele Leute ein Problem mit hatten, weil ich hatte ehrlich gesagt The Force Awakens schon so verstanden, dass zwar J.J. Abrams so einen Hint gegeben hat, dass sie natürlich geheimnisvolle Eltern hat und dass es eventuell was sein kann, das war schon klar.
Dass es da noch ein Geheimnis
gibt.
Ja,
aber komischerweise bin ich damals schon aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, der Film heißt ja The Force Awakens, das heißt ja irgendwas, die Macht erwacht und da wird irgendwas, da passiert was Neues im Star Wars Universum.
Ja.
Und also, dass eben die Macht jetzt nicht mehr nur den Jedi-Rittern gehört, nicht nur einer kleinen Kaste von Mönchen, sondern dass jeder Zugriff auf die Macht hat. Und ich glaube, das ist ja auch das, was viel das Problem von Religion ist.
Ja, ja, genau.
Also
genau.
Auf der einen Seite haben wir halt die Fundamentalisten, die sagen, die Religion muss immer so wie in Bernstein eingegossen sein,
genau.
wie es schon immer war und da darf man nichts dran ändern. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ach, weißt du was, Religion ist sowieso scheiße, alles veraltet, irgendwie von irgendwelchen bekloppten alten Männern vor 1000 Jahren irgendwie ausgedacht, das müssen wir alles wegwerfen. Und das sagt ja Kylo Ren, indem er sagt, kill the past. Ne? Und Yoda und Luke, diese Szene, die ich wirklich am bewegendsten von allen fand, war eigentlich das, dass wir sagen, okay, wir müssen einfach die Vergangenheit neu definieren. Wir müssen die Religion, das Dogma, wenn man so will, müssen wir eigentlich loslassen und uns wieder auf den Kern konzentrieren, worum es denn eigentlich geht.
Hm. Da ist ja dann die Frage, warum sind so viele, also erstens mal finde ich es total faszinierend, dass wir da, dass wir bei diesem ganzen Backlash, sogenannten Backlash von Star Wars, dass wir da wirklich so Elemente des vom Fundamentalismus so wiederfinden und also eigentlich in der Sache von Popkultur, eigentlich in der Sache, die die Leute freuen sollte und vereinen sollte.
Naja, Star Wars ist eine Religion. Das ist das Lustige daran, in einer gewissen Form.
Ist das,
Es ist, deshalb sehen wir einen Religionskrieg. Guck mal, Star Wars wurde erdacht von George Lucas wirklich als ganz bewusste neue Mythos für die Jugend von heute, damals, 70er
genau.
Jahre. George Lucas war der Ansicht, es gibt keinen Mythos mehr, der uns
Genau.
alle verbindet. Also mache ich einen neuen und hat sich den Campbellschen Heldenreise, wo wir oft drüber geredet haben,
Ja.
Genommen und hat daraus diesen neuen Mythos gemacht. Und der hat sich in den letzten 40 Jahren, so lange ist es ja jetzt schon, quasi auch zu einer tatsächlichen, echten Art Religion entwickelt. So weit, dass man ja in
In
Australien, glaube ich,
Australien,
ne,
genau.
Jedi als offizielle Religion entweder anerkannt hat oder es gab mal eine Petition. Ich weiß nicht genau. Aber, ne, also, und es gibt natürlich jetzt auch inzwischen im Star Wars-Universum eben die Fundamentalisten und es gibt die Progressiven. Und ich glaube, dieser Film scheint zumindest mir so der Punkt zu sein, wo sich diese beiden Seiten wirklich wo die aufeinandertreffen und wo es auch den Konflikt gibt. Denn das ist ja offensichtlich so, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die diesen Film richtig hassen, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Ja.
Also wirklich nicht. Ich habe den dreimal jetzt gesehen. Ich kann das nicht im geringsten nachvollziehen. Also wir versuchen es ja hier so ein bisschen, indem wir diese Kritikpunkte auch aufgreifen. Aber im
Ja, natürlich.
Endeffekt ist es schwer zu verstehen. Und ich glaube, der anderen Seite geht es ähnlich. Die werden jetzt auch zuhören. Es gibt bestimmt Leute, die uns jetzt zuhören, die sagen: Moment, der Film war totaler Müll, bla bla bla, aus den und den Gründen. Und werden sagen: Wie könnt ihr den Film gut finden? Und ich glaube, das ist genau das Problem, was eben auch in Religionskriegen oft das Problem
Aber
ist.
vielleicht sollten wir aber auch da nochmal ganz klar abgrenzen. Wir reden jetzt hier nicht so sehr um strukturelle Sachen. Also auch Star Wars, so gut uns der Film gefallen hat, es ist natürlich kein perfekter Film. Ne? Und
Ja.
auch der Film der hatte Längen. So, ne? Und da gibt es halt diese ganze Sache mit diesem Casino und
Ja.
so, da hatte ich so das Gefühl, beziehungsweise Blödsinn, ich hatte nicht das Gefühl, während ich den Film geguckt habe, sondern hinterher, ich hatte irgendwie das Gefühl, der Film hat Längen. Und hinterher stellte sich halt raus, dass viele Leute dieses Gefühl hatten und man hat das dann an dieser ganzen Casino, diesen Handlungsstrang festgemacht und das mag so sein, aber darum geht es hier gar nicht bei dieser
Nein.
ganzen Diskussion. Hier geht es jetzt wirklich darum, dass ja Leute den Machern des Filmes vorwerfen, ihr habt meine Kindheit
Ja,
zerstört.
das ist ja immer
Da,
dieses
okay,
Extreme. Ja, ich
ich
weiß,
sage jetzt mal was
wo ich
ganz
auch immer denke,
Extremes.
wow, First World Problems auf jeden
Ja,
Fall, ne?
genau.
Natürlich. Also abgesehen davon, ich kann natürlich die Leidenschaft verstehen, aber auf der anderen Seite, mein Gott, it's a movie,
Ja,
ne?
it's a movie, genau. Und aber was viele Leute, ich glaube, das mit Ray und so, klar, da haben viele Menschen haben da schon ihre eigenen Theorien gehabt und die wurden jetzt bewusst, sage ich jetzt mal,
Ja.
spekuliere ich jetzt mal, von den Filmemachern bewusst zerstört.
Ja.
Und da reagieren die natürlich sauer. Aber das größte Problem dieses Backlash oder was viele Leute mit dem Film hatten, das war ja eigentlich wie Luke praktisch. Ihr Luke, ihr
Ja.
Mann, der
Das ist
Held
auch
meiner
was. Das ist auch
Kindheit.
was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe. Ich fand Luke großartig, abgesehen davon,
Ich
dass Mark
auch.
Hamill in diesem Film wirklich unglaublich toll gespielt hat.
Ja.
In dem Moment, wo er wo das Laserschwert hinter seine Schulter wirft, ich
Großartiger
habe mich
Moment.
totgelacht,
Ich mich auch.
fand es super, aber es war nicht nur lustig, es war auch ein
Es war
totaler
ein Statement.
Statement
Ein
und es war sogar
totales
ein,
Statement.
es war, genau, und ich glaube, dass Luke Skywalker jetzt kein Superheld ist, sondern ein gebrochener Mann, der sich offensichtlich in den letzten Winkel der Galaxis zurückgezogen hat, um da zu sterben, wie er selber sagt. Das ist, glaube ich, ein großes Problem für viele. Was ich auch teilweise wirklich nicht verstehen konnte, aus verschiedenen Gründen. Einmal fand ich, war das hier sowieso schon angelegt im letzten Film. Ich meine, die ganze
Er hat
Suche,
sich ja
er war
versteckt.
sicher, er hat sich versteckt. Die haben die ganze Zeit nach einer Karte gesucht, wo der Jedi-Tempel ist, weil da ist eventuell Luke, der sich
Ganz
versteckt hat.
genau.
Und zwar aus gutem Grund. Er ist verantwortlich dafür, dass sein Neffe, den seine Schwester ihm anvertraut hat und sein bester Kumpel Han Solo ihm vertraut haben, um Jedi-Ritter zu werden, dass er ihn quasi durch die Finger geglitten ist und nicht nur abgehauen ist, sondern auch ganz viele Leute umgebracht hat, nämlich andere Schüler, den Jedi-Tempel, den neuen abgebrannt hat. Und ich meine, Luke hat auch vorher ja schon gesehen, was die dunkle Seite der Macht so Probleme bereiten kann. Ich erinnere nur an seinen Vater. Mhm. Und dass der jetzt irgendwie nach diesem Event spätestens sagt, wisst ihr was, das war eine ziemlich scheiße Idee, die Jedis nochmal aufleben zu lassen. Und ich bin auch weg hier. Das habe ich komplett geglaubt. Also
das, ja, natürlich, vor allen Dingen, ne? Auch ganz ehrlich, wollen wir nochmal ganz ehrlich sein, das war ja auch so bei Empire Strikes Back. Yoda war ja jetzt nur auch da in diesem Sumpf auf diesem Planeten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das? Das war bekannt, dass der da war. Ne?
Nein, nein. Oder wie er war, er hat sich versteckt, weil er hat sich, es war ja versteckt, so, dass die Jedi-Ritter alle umgebracht wurden, ja, in Episode 3, ja, auf Anweisung von Anakin und, ja, und dem Palpatine. Und da haben sich natürlich ein paar versteckt und ein paar Überlebende, und Yoda war einer davon.
Genau.
Also, aber natürlich war da wahrscheinlich auch so ein bisschen noch das Gefühl, ich meine, ne, er war ja auch ein bisschen mitschuld an Darth Vader.
Genau.
Also zumindest über Obi-Wan.
Und Yoda war ja auch so ein Reluctant Teacher. Ne? Also der wollte, genau, den ja auch nicht. Der hat sich ja nicht gefreut, dass
das ist ja der Witz ist ja, das ist ja so ein bisschen auch, ganz ehrlich, ich meine, das kann, weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ja ein klassischer Teacher's Move.
Ja, natürlich, ne?
Total. Also das kennen wir aber auch aus Karate Kid.
Ne? Karate Kid, bestes also, Beispiel. Oder auch aus Rocky. Oder,
ja,
oder,
ne? Also dieser, dass der Lehrer erstmal den Schüler auflaufen, ja, lässt. Ja, in diesem Fall war es jetzt auch echt. Bei Yoda war es ein Test so. Also das ist ja oft ein Test des Lehrers, um rauszufinden, meint der Schüler überhaupt ernst?
Genau.
Ne? Also und in diesem Fall war es auch echt. Aber ich habe es total geglaubt. Ich hab geglaubt, klar, Luke ist völlig desillusioniert und ist ein gebrochener Mann. Und jetzt ist dieser Film dazu da, ihn wieder zu einer Legende zu machen, wieder zu einem Mythos zu machen. Und genau das passiert am Ende.
Genau.
Er sagt am Anfang noch, ob sie denn wirklich glaubt, dass er mit einem Lasersword im Original, was er sonst ja nie sagen würde, sonst ist ja ein Lightsaber, ja, aber sich mit einem Lasersword der ganzen Armee entgegenstellen würde, ob sie das wirklich glaubt, im Sinne, ja, von, das wird nie passieren. Und genau das passiert am Ende, obwohl es ja nicht wirklich passiert, weil er ist ja nicht wirklich da,
ja,
sondern
ja, ja, ja,
er ist ja nur dazu da, um A, eine Ablenkung zu machen, aber um B, natürlich die Legende, die Star Wars ja ist, den Mythos wieder aufleben zu lassen, wo am Ende dann sogar Kinder mit Actionfiguren Star Wars spielen. Was anderes ist es ja nicht. Die letzte Szene, die Kids spielen mit Star Wars Actionfiguren, Luke Skywalker, Jedi Master, und sind dadurch inspiriert.
Ja, ja, ganz genau.
Und dann steht der Junge am Ende da, wichtig, in dem letzten Bild, guckt die Sterne, die sieht den Spark of the Rebellion, sieht er quasi als Sternschnuppe, wo es die ganze Zeit drum geht, die New Hope ist wieder da. Also es ist alles in diesem Film so auf so vielen Ebenen alles angelegt, und dass ich auch tatsächlich auch nicht nachvollziehen kann, so, ich sag mal jetzt, die kritischen Stimmen, die jetzt sich nicht so auf die Emotionalität berufen, sondern auf das Filmische. Also ich weiß auch von Leuten, die sagen, das ist ein schlechtes Drehbuch, sagen die, oder der ist schlecht gedreht oder so, was ich wirklich, wo ich sagen würde, das ist Unsinn, das ist nicht so. Das ist ein super Drehbuch, das ist ein extrem toll gemachter Film, würde ich, also ist jetzt meine Meinung natürlich,
ja, ja,
nur,
ja, ja.
Aber ich würde dem widersprechen, das meine ich. Es, ne, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ja, okay, der hat so, ich hatte auch gesagt, nicht so Probleme mit der ganzen Canto-Bight-Sequenz, also mit dem Casino-Planeten und so, aber da verstehe ich zumindest, wo die Kritik so ein bisschen herkommt. Das kann
ja
ich
witzig,
nachvollziehen.
Das ist ja witzig. Ne? Probleme hatte ich damit auch,
nein,
nicht.
Nein.
Ne? Aber ich habe hinterher gemerkt, irgendwas war da so, wo ich so das Gefühl hatte, Da irgendwo wurde so ein bisschen Tempo rausgezogen.
Ja, ich fand ja nicht, dass mir, also das habe ich auch beim dritten Mal gucken nicht gehabt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, der Film ist ja 2,5 Stunden, der ist ja lang. Also
der, ist lang,
der längste, ja, Star Wars-Film,
ja,
den es gibt und so. Ne? Also von dem her ist das sicherlich auch einfach wahr, der ist halt lang.
Ja, ja.
Aber ich fand nicht, dass er in dem Sinne eine Länge hatte, aber vielleicht auch, mich faszinierte, ja, das. Und ich fand auch natürlich da die Message schon ein bisschen interessant. Ich finde eh interessant, dass dieser Film so viele wirklich zeitgemäße Botschaften hat, und aber auch genau das wird ihm ja auch wieder vorgeworfen.
Ja.
Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, diese ganzen Social Justice Warrior, generell in Holdo mit ihren lila Haaren und so. Und ich glaube auch, ein großer Teil der Kritik von vielen Leuten, das ist so meine Beobachtung im Internet, kommt ja von, wie du schon sagst, Leuten aus unserem Alter,
ja,
weißen,
ja, ja,
alten Männern, sage ich jetzt mal.
Ja, 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 ja.
Jetzt ist es interessant, dass der Film ja eigentlich keinen strahlend, im pun intended, weißen Helden hat.
Ja.
Der ganze Film nicht.
Nee.
Du hast natürlich Luke Skywalker, aber der ist ja nur erstmal der Broken Man, der erstmal überhaupt wieder wachsen muss. Aber sonst hast du Finn, der ist ein Schwarzer, du hast Rose, das ist eine Asiatin, du hast Poe Dameron, ich glaube, der Schauspieler ist aus Guatemala, Oscar Isaacs.
Ja.
Du hast natürlich zwei, eigentlich sogar drei ältere Frauen, Carrie Fisher, Laura Dern und noch diese andere Schauspielerin, weiß ich nicht genau, wie sie heißt, wird auch, glaube ich, im Film kriegt die keinen Namen, die quasi die Chefs der Rebellion sind, also drei Chefinnen, die den Männern sagen, was sie zu tun haben, die den Männern auch nicht alles sagen. Auch ein großer Kritikpunkt ist, warum hat die nicht einfach Poe gesagt, was sie vorhat? Und sagt, ja, Moment, erstens ist sie der General und er ist irgendwie der Captain. Sie weiß, dass er ein Hotshot ist, der irgendwie Scheiße baut. Plus, also das ist einfach, ja, ne? Ja. Also das ist vielleicht nicht richtig. Und auch da muss man sagen, ja, vielleicht hat sie halt auch nicht alles richtig gemacht. Also es gibt aber so viele Ebenen davon. Also, ne, und dann hast du Ray natürlich, eine Frau. Dann hast du, wen haben wir noch? BB-8 ist ein Roboter, so ungefähr. Und als der einzige andere weiße Mann ist der Oberböse, nämlich Kylo Ren. Ja. Und ich glaube wirklich, unterbewusst stört das viele. Ja, das würde, das, es gibt Leute, die sagen das auch. Also ich meine, im Internet liest man auch genau das. Die sagen, geben das auch zu, dass sie das scheiße finden. Aber ich glaube auch, es gibt Leute, die vielleicht gar nicht so richtig merken, dass das ihr Problem ist, ja, mit dem Film. Weil, ja, sie denken, wo bin ich denn da? Wo bin ich denn der alte Star-Wars-Fan von früher? Wo ist denn meine Identifikationsfigur?
Ja.
Wenn sie glauben, sie brauchen jemanden, der so ist wie sie. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt.
Ja. Aber wie gesagt, was ja so ganz groß ist oder was mir halt so auffällt, das ist halt immer wieder das Festhalten an diesem Gefühl, das ich hatte als Kind. Ich will dieses Gefühl wieder haben, diese Sehnsucht, diese schiere Sehnsucht nach gib mir meine Kindheit zurück. Ich will jetzt wenigstens in 2,5 Stunden möchte ich das Gefühl haben, dass ich meine Kindheit wieder kriege. Und das hat der Film nicht erfüllt. Also jedenfalls
offensichtlich nicht für jeden.
Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hatte Spaß bei dem Film. Ja, also von daher kann ich das als solches verbuchen. Verstehst du? Weil ich hatte so viel Spaß, wie ich als Kind hatte.
Ja.
Verstehst du so? Ich denke da nicht so sehr.
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr. Ich glaube, es geht eher um diesen Nostalgiefaktor, den ja Force Awakens ganz stark hatte.
Ganz stark.
Und der ihm ja auch dann vorgeworfen wurde von anderen Leuten, die wieder gesagt haben, ist doch genau wie Teil 4.
Du kannst es, letztendlich kannst du es wahrscheinlich niemandem natürlich wirklich recht machen. Ne?
Aber ich glaube, das ist ein total interessantes Thema, gerade für uns hier, als viele Wege führen nach oben, weil ich glaube, dieses Gefühl, was die Leute suchen, ich glaube, das ist genau das Gefühl, was wir alle immer suchen. Und der eine sucht es in Film, der andere sucht es vielleicht im Sport, der andere sucht es in Religion, in Spiritualität, der andere sucht es vielleicht irgendwie beim sich betrinken oder beim Party machen oder bei Beziehungen. Es geht um dieses tiefe Gefühl, alles ist gut,
ja, ich gehöre zu was.
Ne? Ja, ich gehöre, aber auch alles ist gut, ich gehöre zu was, alles ist in Frieden. Weil das ist ja so ein bisschen dieser, als Kind, man, also bei Force Awakens hatte ich das stärker, natürlich. Der war ja auch, der drückte ja auf die Nostalgiedrüse. Und The Last Jedi macht das an ein paar Stellen. Ich finde, als R2 die Message von Leia nochmal abspielt. Aber ja, dann kommt sofort der Kommentar von Luke, that was a cheap move. Und der kommentiert das sofort wieder. Und das fand ich total cool, weil das ist ja genau das große Thema von Last Jedi, ist ja das Loslassen des Alten. Das, was wir vorhin schon mal sagten. Ja. Aber es auf intelligente Weise loslassen. Ja. Nicht töten wie Kylo Ren das will. Ne? Nicht zu sagen, jede Religion ist scheiße, aber auch nicht zu sagen, die Religion muss so sein, wie damals vor so und so wie 1000 Jahren der Gründer, wie ich glaube, der Gründer sie gedacht hat, weil ehrlich gesagt kann man das ja bei keiner Religion mehr wirklich nachvollziehen, weil es alles schon viel zu lange her ist.
Ja, genau.
Sondern zu sagen, okay, was ist die Essenz, was steckt denn drin, was verbindet alles, wie kann es eben sich, kann es nicht nur die Jedi-Religion sein, sondern wie kann das alle in der Galaxis spüren. Mhm. Ne? Und ich glaube, darum geht's. Und wie gesagt, das Star Wars-Universum oder der Star Wars-Fandom ist vielleicht auch schon wie so eine Art Religion, wo es verschiedene Fraktionen gibt, ne?
Also wie gesagt, die Leute sind ja auch, guck mal, ich bin 52, du gehst auch
mit 46
auf die 50 zu. Wir werden alle älter und das Interessante ist ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber guck mal, zum Beispiel, wenn unsere Eltern in unserem Alter aus der Sicht, als wir klein waren, waren ja in unserem Alter noch schon alte Leute.
Mhm, also so ich weiß, haben wir was du die meinst. Begriffen, verstehst du? Die waren schon erwachsen.
So, die waren erwachsen und vor allen Dingen, die gingen auch schon so in Richtung, das sind jetzt schon ältere Herrschaften. Ja. Ne? Und wir sehen uns ja absolut nicht so. Nee. Guck mal, wir sitzen hier, du trägst ein Star Trek T-Shirt, ich sitze hier mit meinem Hoodie und so und keiner von uns kommt sich, ich komme mir nicht vor wie 52. Nein. Ne? Könnte das auch so eine Generationsfrage sein? Weil
naja, gut, ich meine, wir beschäftigen uns natürlich jetzt in übergroßem Maße, jetzt in diesem Moment ja auch wir, mit einem Film, der sicherlich eine Relevanz hat, wo wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen wollen, aber unsere Eltern hätten das ja gar nicht gemacht. Die wären vielleicht ins Kino gegangen und hätten gesagt, ja, ein schöner Film, so, und dann hätten sie sich um ihr Leben gekümmert, um Arbeit, um den Garten, um solche Dinge und ich glaube so.
Und um ihre Religion eventuell, aber verstehst du?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das Interessante ist, Ist das so oder ist das oder ist es nicht so, dass wir unsere Generation aus besonders aus so gut wie allem was macht, eine Religion macht? Ist das vielleicht so ein, ist das vielleicht so eine Sache, die mit dem Internet gekommen ist, weißt du, wo man ja wirklich über alles, man kann ja über alles reden, man kann ja über alles.
Ja, ich glaube, es, ja, die Religion, da würde ich sogar noch krasser werden. Ich glaube, die Religion ist das Ego geworden. Weil, was du meinst, ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Hysterie. Das meine ich ja gerade. Es geht um einen Film. Star Wars, The Last Jedi, ist ein Film. Also es ist ein First-World-Problem, dass man sich überhaupt über diesen Film aufregen kann.
Ja.
Weil die meisten Menschen auf dieser Welt haben gar nicht den Luxus.
Ja,
so,
ja.
Das heißt, aber es entwickelt sich durch das Internet, weil dadurch natürlich die Kommunikation so stark ist, eine totale Hysterie ganz schnell. Also, ihr habt meine Kindheit getötet, ihr alle, die den Film gut finden, haben doch keine Ahnung. Nein, alle, die den Film doof finden, sind doch Vollidioten, blablabla. Es geht ja überhaupt nicht mehr zivilisierte Konversation, sondern es geht, und das ist ja nur ein Beispiel, das, wie du schon sagst, das gibt's bei allen möglichen Sachen.
Ja.
Und ich glaube, da ist einfach.
Ja, ist das aber mehr geworden durch Internet und auf jeden, durch alles?
Ich glaube schon, weil das Internet natürlich dich auch noch wieder schützt, deine Identität schützt, ne? Du redest ja auch anders mit Leuten, denen du gegenüber sitzt, als wo du nur vielleicht irgendwie unter Pseudonym im Forum irgendwas schreibst oder so. Und das ist ja auch, das kennen wir auch alles, das Trolling und so weiter. Aber ich glaube wirklich, dass da eine Hysterie sich aufgebaut hat, das hat bedingt mit dem Spirituellen zu tun. Das hat damit zu tun, dass das Ego immer größer wird von den Leuten. Dass der Fokus immer mehr auf einen selbst ist. Sei es über, ne, haben wir auch oft drüber geredet, die Social Medias, wo du immer dein Selbst, irgendwie dein Ego verstärkst mit Facebook und mit Twitter und mit all diesen komischen, ich sag mal auch Fake-Version deiner Identity, die du da widerspiegelst. Ja. Ne? Und dass deine Meinung plötzlich total wichtig ist und du hast das Gefühl, ich schreibe die jetzt hier hin und ich habe einen riesen Einfluss drauf. Und ich glaube, da ist plötzlich dieser, man sagt immer im Englischen Sense of Entitlement, glaube ich. Also wie heißt das denn auf Deutsch? So, dass meine Meinung ist wichtig und ich bin wichtig. Ich meine, wir sind ja auch nicht ganz anders. Wir machen einen Podcast, weil wir denken, wir haben was zu sagen. Verstehst du? Ich glaube, das ist schon.
Ja, ja, klar. Ne? Wir machen den Podcast, weil wir auch das Gefühl haben, da sind Leute, die könnten sich dafür interessieren.
Genau. Ja, aber auch, weil wir natürlich irgendwie denken, ja, was wir sagen, macht auch vielleicht irgendwie Sinn oder so.
Ja,
weiß
ja.
ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber wir denken das zumindest.
Ja,
ich glaube,
genau.
Darum geht's ja. Die Leute glauben das. Und ich glaube, da ist einfach das Ego bläht sich durch diese ganzen, diese Echo-Chamber, diese Echo-Kammer, die auch oft genannt wird. Also auch mit Oliver Zöllner haben wir ja drüber gesprochen, so, ne, mit den ganzen Social Medias und so weiter.
Ja.
Ich glaube, da bauscht sich das total so auf, weil natürlich kann man über einen Film ja geteilter Meinung sein und man kann ja auch zivilisiert darüber diskutieren, aber es wird ja zu einem, wie wir vorhin schon sagten, wie so eine Art Glaubenskrieg zwischen verschiedenen Gruppen, wo man denkt, ey Kinders, wenn ihr schon bei Star Wars nicht in der Lage seid, vernünftig zu reden, wie soll denn dann der Weltfrieden jemals Realität werden?
Absolut.
Ne? Und
Absolut.
Ich glaube, das ist, das finde ich auch ein total interessanter Aspekt bei der Sache, weil es ist ein Film, der wie kein zweiter Film in diesem Jahr geguckt wird. Das wird der erfolgreichste Film des Jahres werden. So.
Ja.
Und der greift Themen auf, die offensichtlich Salz in die Wunde streuen oder den Finger auf die Wunde legen. Sonst würden die Leute nicht so reagieren. Und das finde ich total spannend an dem Film.
Mhm.
Und dieses Hauptthema ist eben, lass das Alte los, aber auf intelligente Weise. Nehmt die Essenz vielleicht mit und guckt weiter. Und wenn ich jetzt gucke, was suchen jetzt vielleicht Leute in unserem Alter bei Star Wars, wenn sie bei Force Awakens waren, wir alle total bewegt, wenn Han Solo sagt, Chewie, I'm home. Ich habe geheult, als das im Trailer
weil
war. Chewie, we're home.
Genau, ja? er sagt das ja in dem Moment, sagt er uns als Fans ja, gerade uns älteren Fans, die wir noch den originalen Film im Kino gesehen haben, sagt er ja, Leute, seid versichert, ihr bekommt das, das Gute von früher bekommt.
Genau, ihr seid zu Hause. Und zu Hause ist das, was wir alle suchen. Das meine ich, dieses Gefühl mit alles ist in Ordnung, alles ist gut. Ich will nach Hause kommen. Nicht umsonst sagen viele Leute, das kenne ich auch aus meinem Pfad, die dann irgendwie zu dem Lehrer auf unseren Lehrer treffen und auf unsere Gruppe, ich fühle mich jetzt zu Hause.
Ja.
Ich bin jetzt endlich angekommen. Haben wir auch schon einen Podcast drüber
gemacht. Da haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ne? Genau, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge. Könnt ihr mal nachgucken im Archiv. Ne? Was heißt eigentlich ankommen, hieß glaube ich, oder so.
Endlich
angekommen oder so. Guckt mal nach. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da zu gucken, was ist denn eigentlich dahinter, das ist ja noch viel, viel wichtiger, eigentlich zu gucken. Und dass dieser Film das Thema jetzt hat und dass das aber also jetzt bin ich gerade am Ranten, habe ich mich gerade etwas verhaspelt. Wo waren wir denn gerade? Nee, jetzt bin ich gerade völlig irgendwie von Höchstchen auf Stückchen gekommen. Das war jetzt gerade total unkoordiniert. Nach Hause kommen waren wir jetzt.
Also, genau.
Nach Hause. Ja, ja. Aber dass dieser Film jetzt dieses Thema, das Alte loslassen, was Neues anfangen und dass das im Zusammenhang mit Star Wars ein Problem ist, weil Leute wollen gar nicht das Alte loslassen. Und das bezieht sich ja auf alles im Leben.
Alles
das ist ja nicht nur, wie ich finde, wie Star Wars sein muss, sondern generell haben wir alle ein Problem damit, das Alte loszulassen.
Ja.
Und selbst wenn, haben wir vorhin, glaube ich, drüber gesprochen, selbst wenn es was Schmerzhaftes ist,
hängen
wir uns dran, weil es unsere Identität stützt oder beziehungsweise bestätigt. Unsere Identität bildet sogar.
Ja.
Ich bin halt der immer Pech hat.
Ja, genau. Also so. es gibt ja Menschen, die kennen wir alle, die in ihrer Opferrolle geradezu aufgehen.
Ja.
Verstehst du? Die, wenn man deren die Opferrolle wegnehmen würde, dann würden die praktisch ihre Existenz limitieren.
Ja, weil das Opfer ist meine Identität. Das ist ja ein Riesenproblem. Aber ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen. Ich glaube, du generell, dieser Film, der legt die Finger in eine Wunde. Einmal natürlich für die Star Wars-Fans speziell, aber ich glaube auch für die Welt an sich, aber eben auch im Positiven, weil guck dir doch die Welt an. Wir müssen das Alte ja loslassen.
Ja, ja.
Wir müssen unsere alten Systeme loslassen. Haben wir ja auch mit Daniel Pinchbeck, wo wir jetzt beim Jahresrückblick sind, drüber geredet. Ne? Das kapitalistische System, so wie es im Moment auf Planeten herrscht, kann nicht lange mehr so gut gehen. Das Umweltsystem oder das Umweltverschmutzungssystem kann nicht mehr lange so gut gehen. Die Religion in der Form, wie sie jetzt von vielen Leuten gelebt werden, kann auch nicht so weitergehen. Das heißt, wir müssen vieles Altes loslassen, aber das tut weh.
Aber das ist doch, ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber das ist doch genau das, warum diese Populisten und gerade auch im speziellen Donald Trump, der ja vor ein paar Tagen erst nochmal gesagt hat, wir machen das wieder so wie damals in den 60er Jahren, Erfolg hat. Weil damals, als in den 60er Jahren, ich kann mich jetzt an die 60er Jahre jetzt nicht so gut erinnern, aber viele von den Leuten, von den Trump-Wählern können sich daran erinnern und sie haben natürlich als Kinder, haben sie natürlich eine tolle, total positives. Sie haben nie vielleicht die Sorgen mitgekriegt, die ihre Eltern täglich hatten.
Exakt.
Sondern für die war immer nur Halligalli und draußen spielen und Stand by Me und sowas alles.
Ja.
So, und die Sorgen der Eltern haben die ja nie teilen müssen, jedenfalls nicht in dem jungen Alter. Und wenn dann da jemand ist wie, ich gebe dir das Gefühl zurück, was du damals in den 60er Jahren hattest, wo Amerika noch richtig, was weißt du was, durch die ganze Propaganda im Fernsehen und so. Ich meine, wir sind ja auch groß geworden mit dieser Propaganda. Für uns war ja Amerika das Größte.
Das gelobte Land.
Mhm. Und dass da jetzt einer ist, der genau diese Knöpfe drückt. Ne?
Das hängt total zusammen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Film auch so interessant, weil er eben nebenbei auch diese ganzen Themen in irgendeiner Form mit anspricht und uns aber auch gleichzeitig ja die Hoffnung gibt. Das finde ich ja das Tolle daran.
Ja.
Auch wieder, ne? Es ist ja, wir haben ja schon gesagt, das Ende, die letzte Szene, wenn der kleine Junge, der Funke der Revolution, es wird oft gesagt, we are the spark of the rebellion oder so ähnlich, kann es jetzt nicht auswendig, ne? That will bring down the new
New Order.
Ja. Genau. Und dieser Funke, der ist ja am Ende sogar am Himmel zu sehen, wenn der kleine Junge nach oben guckt, dieser Sternschnuppe ist ein Spark.
Ja.
Und wir haben alles, was wir brauchen, sagt Prinzessin Leia am Ende, wenn sie mit irgendwie 20 Leuten im Falken sitzen. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Botschaft. Gerade auch jetzt für Trump-Amerika, ne? Wo man vielleicht auch als liberal denkender Mensch das Gefühl hat, wow, ich bin umringt von Bekloppten, was ja nicht stimmt. Die Mehrheit der Amerikaner ist ja gar nicht für Trump. Aber im Moment ist Trump ja an Macht und auch seine ganzen Kollegen und so, ne? Und dass man aber immer noch sagt, ja, aber die Hoffnung, die ist noch da. Und Star Wars 4 wurde umbetitelt in A New Hope. Es geht immer um Hoffnung und die neue Hoffnung. Und das ist so toll, dass der Film das auch mittransportiert. Und dass es so wichtig ist, eben dann doch auch wieder Legenden und Mythen des Positiven zu bilden, wie eben Luke am Ende.
Ja, ganz genau. Also brauchen wir auch heute noch Mythen? Also
ja, wir müssen die Mythen aber immer erneuern.
Genau.
Weil die Mythen, die sagen uns ja was. Und wenn wir aber an der äußeren Geschichte festhalten, dann kriegen wir immer nur ein Remake von Star Wars zu sehen, wie in Phantom Menace. Wie gesagt, super Film, ich finde ihn ganz toll, aber ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, hey, das ist mehr oder weniger ein Beat-for-Beat-Remake von
A New Hope. Aus wirtschaftlicher Sicht war das ein total
komplett richtig.
Richtiger Move.
Und der Film ist höchst unterhaltsam. Er ist definitiv, da würde ich jetzt sogar sagen, er ist unterhaltsamer als der neue.
Ja.
Also The Force Awakens ist definitiv so ein Film, der, wenn man den einmal anmacht, dann der flutscht so durch, so ein perfekter J.J. Abrams-Film. Hier, der Film ist ein bisschen sperriger, was in meinen Augen ihn nicht schlechter macht, aber er ist anders.
Er ist anders,
so, und, ja. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eben die neuen Mythen.
Ja.
Die müssen immer neu geweckt werden.
Ich glaube, was unsere Generation, der Babyboomer auch ganz vergisst, das ist das, was ich vorhin schon sagte, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir uns immer noch auch gefühlt, fühlen wir uns immer noch jung, aber Tatsache ist ja, da wächst ja auch eine neue Generation zusammen, eine neue Generation hin. Und es ist nie nur unser Star Wars, sondern Star Wars war ja auch nie ein Nischenprodukt. Star Wars war ja immer für die breite Masse auch, und da sind ja auch ganz, das ist ja das beste Beispiel, ist ja auch mit Jar Jar Binks. Ja, so die alten, hartgesottenen Star Wars Fundamentalisten oder viele Leute, die damals Star Wars toll fanden, die fanden diesen Jar Jar Binks, das war eine witzige Comic Relief Figur, die in Episode 1 und 2 glaube ich auch noch auftauchte, die wurde gehasst wie die Pest. Das hatte dann zur Folge, dass man dann tatsächlich in den danach dem Teil den praktisch quasi wirklich rausgeschrieben hat. Ne?
Ich fand ihn übrigens auch furchtbar. Aber okay, aber mein Kind fand den
toll. Natürlich. Und das ist es. Die Kinder finden das toll. Ja, ne?
Natürlich. Und es ist ein Kinderfilm ursprünglich gewesen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und ich denke auch, da muss man auch mit dran denken. Wobei tatsächlich da, finde ich jetzt, ist der neue Film sogar sehr erwachsen. Da habe ich sogar fast das Gefühl, ich meine, mein Sohn ist ja jetzt 13, der fand den super auch. Und
ja, für 13-Jährige.
Hat auch viel mitgekriegt, aber ich glaube, da waren auch Themen drin, die er nicht so richtig realisiert. Und das ist schon faszinierend. Das gab es, glaube ich, bei Star Wars in der Form noch nicht, dass der tatsächlich auch so viele, ich sag mal, politische Botschaften mit drin hatte.
Ja, ist das nötig? Brauchen wir das jetzt? Also müssen solche Filme, müssen die, oder sollten die so eine Botschaft haben?
Nö, ich finde nicht, dass sie das müssen oder sollen, aber ich finde, es schadet nicht. Und wenn es in so einem Kontext wie Star Wars ist, kommt es natürlich bei vielen Leuten zumindest erstmal an. Ob es jetzt durchsickert, weiß ich nicht, aber es wird mitgeteilt und ich kann mir schon vorstellen, dass das was ausmacht. Und ich meine, viele Dinge, die jetzt dann vielleicht von einigen Leuten als politisch korrekt bezeichnet werden, also eben die Tatsache, was weiß ich, dass da jetzt schwarze Asiaten und so weiter und Frauen so eine große Rolle spielen, sind natürlich tatsächlich wichtig, weil wenn ich jetzt ein asiatisches Kind bin in Amerika und sehe endlich auch mal eine Rose, was ich nicht oft sehe in Hollywood-Blockbustern, dann ist das bedeutsam für diese Kinder.
Das ist
Kinder,
bedeutsam.
Ne? Und das ist nicht politisch korrekt, also es ist natürlich politisch korrekt, es ist auch richtig, also politisch korrekt ist ja heutzutage schon ein Schimpfwort.
Man sollte darüber nicht nachdenken.
Nein, aber das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt und das ist schon gut, wenn Leute sich darüber Gedanken machen, eben zum Beispiel jetzt Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Rian Johnson, wer auch immer die Entscheidung da getroffen hat. Und natürlich ist da auch ein Gedanke mit drin, zu sagen, welche Gruppe von Menschen ist denn noch nicht repräsentiert in Star Wars? Aber Repräsentation ist wichtig. Und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht im nächsten Film mal ein homosexuelles Wesen sehen. Und ob
ich habe immer gedacht, C-3PO. Naja, okay, das sind Roboter, aber.
Ja, aber ich meine nur, weil gab es zumindest so offen noch nicht im Star Wars-Universum. Bin ich mal gespannt.
Ja.
Und da bin ich auch mal gespannt, wie Leute darauf reagieren.
Ja.
Ich meine, es gab ja schon Gerüchte, ob Poe nicht eventuell schwul ist. Weil er und Finn haben sich ganz gut verstanden im letzten Film. Aber es ist nicht so offen geführt bisher. Das meine ich. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sind wichtig.
Ja.
Das kann man nicht einfach unter oder politisch korrekt, sondern natürlich, Repräsentation ist bedeutsam.
Ja, absolut. Ja, gut. Ich möchte vielleicht noch, um das Ganze abzurunden, nochmal erwähnen, ich habe gestern eine Folge nochmal gesehen von der großartigen Serie Black Mirror.
Ja.
Die auf Netflix jetzt in der, ab heute glaube ich.
Ist die vierte Staffel.
Die vierte Staffel geht von Charlie Brooker. Das ist ein englischer Autor und Fernsehschaffender und ein total intelligenter Kopf. Ich hoffe, dass er wieder seine Screenwipe 2017 macht, seinen Jahresrückblick, weil die sind großartig.
Ja.
Die sind wirklich großartig. Ich hoffe, dass er da Zeit zugefunden hat. Black Mirror, da geht's ganz kurz, da geht's auch ganz viel um Social Media und überhaupt die Art und Weise, wie wir mit Medien oder mit Technik umgehen und mit Internet und so. Und das ist es ist immer eine Anthologieserie, das heißt also, jede Folge ist eine eigenständige Geschichte für sich und es hat immer. Ich finde das so faszinierend, wie er immer so eine in die Zukunft erzählt, aber auch wirklich nur so, so ganz kurz weiter so, ne? Und deswegen ist das auch nochmal eine Sache, weil da werden natürlich mit jeder Folge werden da auch immer ganz, ganz große Fragen abgegeben. Ich habe jetzt die gesehen mit Bryce Dallas Howard. Ja. Großartige Folge,
die ja gerade in China Realität wird, aber das ist ein anderes Thema.
Ah ja, okay.
Gestern Titelstory bei Spiegel Online sogar schon,
ehrlich?
Das Social Point System in China, aber ich glaube, das reden wir ein anderes Mal.
Ja, genau.
Aber du wolltest eigentlich sagen, welche Folge du gesehen hast. Oder
nee, das war die Folge.
Ach, du wolltest gerade nur sagen, wie toll Black Mirror ist.
Ja, genau. Okay. Ich wollte das einfach dafür einfach jetzt nochmal abschließend nochmal Werbung machen, weil das ist wirklich eine tolle Serie.
Läuft bei Netflix,
sie ist nicht immer einfach zu schlucken, aber man erkennt da auch ganz viel von dem wieder, um was es eigentlich so in unserem Leben so, mit dem wir so konfrontiert werden.
Also über die Folge, sollten wir mal drüber sprechen. Genau. Aber ich denke auch. Nein, Black Mirror, super. Jetzt bin ich kurz genau, ich glaube, über Star Wars haben wir jetzt genug geredet.
Genau.
Nochmal eben abschließend. Also, wie gesagt, ich fand ihn ganz toll, den Film. Ist ganz viel drin. Er fordert auch einiges heraus. Und das ist das Tolle daran. Und schade, wenn es Leuten nicht gefällt, ist natürlich dann immer ärgerlich, weil dann verbringt man 2,5 Stunden im Kino und ist dann sauer und ärgerlich. Das will man ja auch nicht. Aber ist halt so. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel geredet, Gary. Ja. Ich weiß nicht, wie lange. Wir haben noch, hätten noch vieles anderes, aber ich glaube, wir machen für heute mal Schluss, damit die Leute auch noch was anderes machen können.
Ja.
Ich denke, wir werden über ein paar von den Sachen, die wir vielleicht noch auf dem Programm hatten, ein paar Konsumtipps nochmal bei anderer Gelegenheit reden.
Ja.
Ist aber jetzt auch nicht so wichtig, weil wir haben ja anfangs schon gesagt, konsumieren ist nicht ganz so wichtig.
Genau.
Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Hören im Jahr 2017 und hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Wir werden auch weiterhin für euch da sein, natürlich wie üblich immer in etwas unregelmäßigen Abständen, immer wenn wir Zeit und so haben und auch Gäste haben, aber wir haben da ein paar Leute auch schon in der Line-up und freuen uns auf ein paar hoffentlich spannende Gespräche.
Ja.
Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Patreon-Usern. Patronen. Patronen?
Förderern.
Förderern. Genau, bei den Menschen, die uns für jede Episode ein paar Euro zukommen lassen. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr uns bei Patreon, das ist ja eine Website unter viele Wege für nach OM, auch finden. Müsst ihr euch leider hier selbst anmelden und dann könnt ihr uns da für...
Wie so ein Trinkgeld.
Wie so ein Trinkgeld, genau. So ein Euro oder zwei, ich glaube bis zu 4 oder so kann man das, müsst ihr mal gucken bei uns. Also das
bis zu 400?
Ihr könnt uns auch unendlich viel, ihr könnt uns auch 1 Million überweisen, aber ich glaube, das muss nicht sein. Nein, da gibt es bessere Ziele, bessere Gruppen, wo man das hingeben kann. Nein, aber das könnt ihr gerne machen. Wenn ihr uns bei iTunes eine positive Review schreibt, freuen wir uns natürlich auch immer.
Genau. Ja.
Ihr könnt uns bei Facebook unter viele Wege für nach OM oder auf unserer Website viele Wege für nach OM auch Nachrichten zukommen lassen. Ihr könnt auch unter roland@mono23.com eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, VWFNO, viele Wege für nach OM. Und die Links zu den diversen Dingen, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es Links in den Shownotes, müssen wir nochmal gucken.
Ich glaube.
Ich glaube, ein oder zwei, drei Videos oder
so.
Ich weiß es nicht. Genau. Und ich glaube, damit beschließen wir dieses Jahr. Es schneit immer mehr draußen hier bei uns in Dortmund am 29.12.
Ja.
Wir wünschen euch das Beste.
Ja, das wünschen wir allen.
Und
vor allen Dingen Gesundheit.
Genau, sagen Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.